Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit dem unglaublichen Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name, ihr ahnt es schon, ist auch seit 193 Folgen und schon länger immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer neuen Folge und heute ist es wieder soweit. Alle haben drauf gewartet.
Ja. Mach den Grill an.
Genau, Depot Roast. Gesponsert ist die Folge heute von Trading 212 und Companisto.
Ja.
Ich freue mich, wir haben ein tolles Depot bekommen und ja. Da bin ich gespannt, was wir dazu sagen werden.
Ja.
Philipp, du warst wieder in Italien, richtig?
Ja, 37 Grad, es war so heiß, aber ich glaube, hier in Deutschland war es auch nicht viel kälter, so wie ich mitbekommen habe. Ja. Es war wahrscheinlich meine vorletzte Italienreise für dieses Jahr. Es ist ganz ungewohnt, weil ihr wisst es, ich werde ja Papa und ich bin wahrscheinlich so im September, können wir jeden Tag Podcast machen. Ich bin im September zu Hause.
Super.
Und immer wenn der Kleine dann schläft, können wir dann schön podcasten. Ja. Nichtsdestotrotz, es ist einfach so komisch, so jetzt zu wissen, du weißt ja selber, ich bin so viel unterwegs und jetzt ist es so zu wissen, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ja, alles.
Entschleunigt.
Ich bin mit einem Profifußballer geflogen, mit Willi Orban. Und weißt du, wer unseren Podcast hört? Ist meine Spekulation der Woche. Ich habe sogar den Beweis mitgebracht.
Okay, ich bin gespannt.
Kathy Wood.
Ah.
Soll ich dir sagen, warum?
Erzähl.
Ich mache es dir mal auf für alle, die auf YouTube zuschauen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Toyota neue Batterien rausbringen möchte.
Ja.
Und sie hat eine Mail geschrieben an mich.
Ja.
Und da schreibt sie, am 20.06. hat sie reagiert, 19.16 Uhr kam die Mail bei mir an,
ja.
Warum Toyota es nicht schaffen wird. Sie glaubt es nicht, dass sie, also sie wollen ja, sie haben ja angekündigt, diese Batterien rauszubringen mit 1000 Kilometern Reichweite oder 650 Meilen bis 2027 und da sagen sie eigentlich in der Mail, die sie schreibt sie, ARC remains unimpressed. Toyota hat das Ganze eigentlich schon vor 6 Jahren angekündigt und sie liefern einfach nicht den Beweis, dass sie es schaffen werden.
Okay.
Und vielleicht möchte sie einfach da uns einen dezenten Hinweis geben, dass sie hier die Gegenposition angeht, weil ich habe ja gesagt, ich glaube, sie könnten es schaffen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich es mit eintrage in unserem Excel-File. Also, Kathy Wood hört unseren Podcast und sie soll einfach nochmal eine Mail schreiben zu einem Thema und dann haben wir das Ganze bestätigt.
Liebe Grüße an Kathy.
So, ich mache das so wie bei Markus Lanz, wie manche Politiker dann einfach keine Fakten bringen oder sowas halt.
Genau, ja, ist auch eine Idee. Ja.
Genau. Andere Frage, habe ich noch irgendwas, was mir aufgefallen ist die Woche? Nee, wie war es bei dir und welche Themen hast du uns eigentlich heute mitgebracht? Wieso lohnt es sich heute dran zu bleiben, wenigstens für den halben Podcast bei deinen Themen?
Genau, also es gab natürlich ein interessantes Interview mit einem unserer Werbepartner, beziehungsweise dann einem Startup, welches gerade bei unserem Werbepartner auch aktiv ist. Außerdem möchte ich dir fast schon beglückwünschen, denn die Wall Street scheint hier schon die ersten, ja, die ersten, das erste Vogelzwitschern wahrzunehmen.
Vielleicht hören auch Sie unseren Podcast.
Dass du recht
jetzt wird's
haben,
komisch.
Dass du recht haben könntest mit deiner Spekulation, dass 3M vielleicht die Dividende kürzen muss. Zumindest sagt das das Wall Street Journal, dass es wohl, oder dass 3M hier wahrscheinlich nicht drum rumkommen wird aufgrund der 3M-Klagen und eben auch der höheren Schuldenlast, die jetzt da ist.
Kann man nochmal nachhören in Episode 191, 10 Aktien mit starken Cashflows. Dort habe ich das gesagt.
Ja, also halten wir mal so auf dem Laufenden, mal schauen, ob 3M das auch umsetzt oder eben nicht. Freuen wird es natürlich, wenn das nicht eintritt für die 3M-Aktionäre, aber am Ende des Tages wird man wahrscheinlich nur schwer drum rumkommen. Ansonsten habe ich heute mitgebracht, Microsoft ist mit Thema. Es gibt ein paar Übernahmen, die ich heute ansprechen würde wollen. Und außerdem gibt es ein neues Geschäftsfeld bei YouTube, sowie PayPal, die auch Nachrichten hatten, und FedEx.
Was habe ich heute mit dabei? Wir gehen jetzt erstmal gleich, wir fahren gleich eine Runde Bus zusammen, Marcel.
Schön, ja.
Dann sprechen wir über die Flugzeuge in der Luft. Mhm. Wir gratulieren Intel und feiern Intel. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht mehr sagen. Und wir kritisieren, dass Deutschland immer schlauer wird, aber die Produktivität nicht steigt. Dann sprechen wir, wie gesagt, über das Depot. Und dann, deswegen lohnt es sich auch auf jeden Fall dran zu bleiben, kaufen wir am Ende der Sendung wieder für Trading 212, für unseren Basket heute eine Aktie, wovon ich behaupte, Marcel, nur einer von 100 Hörerinnen und Hörern kennt diese Aktie.
Ich glaube sogar weniger.
Sogar weniger,
ich
oder?
Ich glaube weniger. Das ist ein wirklich komplett unbekanntes Unternehmen. Ich habe das noch nie gelesen und ich habe wirklich schon sehr viele Aktien gelesen. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch noch keiner großartig gehört hat.
Aber cooles Unternehmen und ein KGV von 9. Wahrscheinlich auch ein sehr, sehr solides, robustes Geschäftsmodell. Ich bin total gespannt. Ich möchte noch mal ganz kurz mit dir über 3M sprechen. Ganz wichtig ist, wir freuen uns natürlich nicht, wenn das passiert, nur weil man recht hatte. Also klar, ich freue mich, weil ich recht habe. Nichtsdestotrotz, bitte, bitte, bitte. Das ist jetzt hier so eine Red Flag. Ich würde tatsächlich, selbst wenn ich jetzt im Minus wäre, überlegen, vielleicht jetzt zu verkaufen, weil sollte die Dividendenkürzung kommen.
Was bleibt da noch?
Was bleibt dann noch von diesem Unternehmen? Klar, Post-its und Scotch-Klebeband. Man soll ja auch keine 100 Meter laufen können, ohne auf ein 3M-Produkt zu stoßen. Das bleibt wahrscheinlich auch so. Aber sie werden es schwer haben. Und das erinnert so ein bisschen an Bayer, ja? Also sie haben da echt Mist gemacht mit ihren Ohrenschützern. Deswegen.
Ja, und mit der Verschmutzung des Grundwassers, was ja auch jetzt 10 Milliarden kostet am Ende des
Tages. Also ich würde mich nicht drauf einlassen. Also definitiv wird sie nicht erhöht.
Das ist, glaube ich, jetzt fast kaum noch abzuwenden. Und der Abwärtstrend ist intakt. Auch nochmal eine Red Flag. Also rein aus charttechnischer Sicht würde ich hier auch, also nur was billig aussieht, ist es nicht günstig. Deswegen aufpassen. Hier wird weiterhin eingepreist, dass das Risiko auch sehr, sehr groß ist für
KGV
weitere Strafzahlungen.
Von 11. Ja. Klar, wir haben jetzt 5,87% Dividendenrendite.
Aber all das sollte nicht, also KGV und Dividendenrendite sollte hier keine Rolle spielen zum Kauf, weil einfach das Gesamtszenario nicht passt.
Ja.
Da muss man wirklich aufpassen.
Deswegen, also, es gibt so schöne Alternativen, auch wenn man große Industriekonglomerate kaufen möchte. Ich bin total überrascht und auch Hut ab, ich hätte es nie für Möglichkeiten von Siemens. Siemens, eine tolle Performance hingelegt, auch ein Industriekonglomerat, natürlich nicht sowas mit 3M vergleichbar, aber es gibt verschiedene, schauen wir auch mal ganz kurz hier bei Seeking Alpha in die Peer Group, was geht. Hitachi könnte man sich zum Beispiel mal anschauen, auch ein riesen Konglomerat oder zum Beispiel auch,
ich würde sogar eine Honeywell sogar relativ nahelegen.
Honeywell ist auch super, hat man auch das ganze Thema Climate Tech auch mit dabei. Also, es gibt vieles. Du hast mitgebracht eine Aktie, in die wir beide investiert sind. Und ganz wichtig, wir sprechen natürlich hier nur über unsere Ideen, das sind unsere Meinungen. Nehmt das alles bitte nicht für voll und beachtet den Disclaimer natürlich auch in den Shownotes. So, was hast du uns mitgebracht zu unserer Aktie, Börsenkürzel MSFT?
Genau, Microsoft stellt einen neuen Rechner vor und dieser neuartige Rechner soll vor allen Dingen die Materialforschung beschleunigen, sowie auch der Chemieindustrie helfen. Und in beiden Bereichen, die ich gerade angesprochen habe, soll die Produktivität sprunghaft erhöht werden. Pilotkunde dafür ist BASF, also immerhin hier auch schon namhaft ein Vertreter, der hier auch die Mehrwerte nutzt. CEO Nadella sagte, unser Ziel ist es, die nächsten 250 Jahre Fortschritt in der Chemie und in der Materialwissenschaft auf die nächsten 25 Jahre zu komprimieren. Ich finde, ein sehr schönes Beispiel, dass man sich hier nicht auf den Lorbeeren ausruht, dass man weiter umtriebig ist, weitere Geschäftsfelder für sich entdeckt und auch ein gutes Zeichen nicht nur für die Wissenschaft, die hier natürlich auch einen Sprung erlebt, sondern eben auch für die Investoren. Und natürlich ist es dieser Supercomputer auch gleich wieder implementiert in die Azure Cloud und das soll natürlich dann auch darüber alles laufen. Wie ich finde, super Mehrwert, auch immer wieder mal solche Nachrichten zu lesen, dass man sieht, okay, hier ruht sich einer wirklich nicht nur drauf aus und weiß, okay, ist einer der größten Unternehmen der Welt, sondern es gibt weitere Möglichkeiten, wo man voranschreiten kann und das macht Microsoft in meinen Augen hier sehr, sehr gut und ich glaube auch für die Materialforschung und Chemieindustrie wird das hier ein großer Mehrwert sein.
Es ist auch unglaublich, wie diese Aktie sich einfach entwickelt, oder?
Allzeithoch.
Ja. 31% in den letzten 12 Monaten. Nichtsdestotrotz, man muss es einfach sagen, diese Aktie ist sehr teuer bewertet. Ja, also ein KGV von 34, dann geht es runter auf 30 und 26 in den nächsten Jahren. Das Gewinnwachstum soll tatsächlich jetzt zulegen. Auf Seeking Alpha habe ich auch eine Analyse gelesen, wo behauptet wird, dass sie allein 2027 schon 100 Milliarden Euro mehr Umsatz machen werden, dank der KI. Wow.
Ja.
Also, aber auch das Umsatzwachstum soll tatsächlich zulegen. Meine persönliche Idee, Marcel, oder ich bin ja investiert, ich gebe hier auch keine Aktie mehr her. Ich glaube tatsächlich, Microsoft wird in den nächsten 5 Jahren das wertvollste Unternehmen der Welt werden. Ich glaube, sie werden Apple vom Thron stoßen. Und weil Microsoft ist einfach nicht wegzudenken, ja. Das ist, sie sind im Business-Bereich, sie sind, jeder nutzt es. Also, ja.
Ja, es wird ein Wettlauf von beiden, aber es ist am Ende ja egal, wer die Nase vorn hat. Wichtig ist, dass beide gut performen, zumindest für mich,
definitiv,
weil ich bei beiden investiert bin. Aber
was sagst du denn charttechnisch?
Genau.
Ich persönlich würde jetzt sagen, wenn man jetzt diese FOMO hat, weil man zum Beispiel auch das Seeking Alpha Abo über unseren Link in den Shownotes jetzt auch abgeschlossen hat, sich diese Analyse durchlädt, liest 99 Dollar nur im Jahr, muss man tatsächlich sagen, wenn man so ein bisschen FOMO kriegt, ich finde, FOMO ist gleich immer Sparplanzeit. Ja, ja. Einfach sich freuen, dann man ist dabei, weil die Aktie ist brutal gut gelaufen. In einem Jahr 31%, in 5 Jahren, was glaubst du, hat sie gemacht?
Ja, keine Ahnung, ja.
229%, brutal.
Schön.
Deswegen, ob sie das jetzt nochmal wiederholt in den nächsten 5 Jahren, kann passieren, aber dann, Leute, einfach mit dem Sparplan mitgehen. Fertig.
Ja, genau.
Das und wenn ihr ein ETF als Basisinvestment habt, ist Microsoft eh schon mit einer eurer größten Positionen.
Genau. Und jetzt hast du mich ja also am Chart gefragt. Da ja. Gibt es auch gleich mal noch eine Antwort. Also man sieht ganz deutlich, wenn hier dieser Abwärtstrend, und den haben wir ja gesehen über, ja, ich sag mal ein Jahr von 2022 auf 2023 und dann kam der Ausbruch. Und so ein Ausbruch, das ist auch immer wieder zu belegen, ist ein absoluter Kaufpunkt. Weil wenn man irgendeine Aktie auf dem der Watchlist hat und der Ausbruch erfolgt, kann man da folgen, wenn sich dann einmal auch dieser Ausbruch bestätigt hat. Und das hätte man hier auch machen können und tatsächlich hätte man hier auch eine schöne Performance mitnehmen können. Auf dem Allzeithoch, wie schon angesprochen, trotzdem glaube ich, wer hier FOMO hat, sollte diese unterdrücken, weil A, eine gewisse zeitliche Überbewertung kurzfristigerseits auf jeden Fall zu erkennen. Auch die 300 Dollar sind hier absolut realistisch, dass nochmal runterkommt. Das heißt, pro Aktie gibt es nochmal 33 Dollar Downside, muss man sagen. Also ich glaube, da muss man jetzt nicht overpacen und Angst haben, dass man hier irgendwas verpasst. Deswegen, wenn, schön Sparplan oder eben wirklich bei 300 dann mal fulminant zugreifen. Ja, ist eine Frage der Zeit. Aktuell sieht man ja schon diese Woche so die Börsen so ein bisschen wieder an beruhigen nach wirklich gut gelaufenen Zeiten. Also muss man auch wirklich völlig demütig mal drauf schauen. Und da können wir, glaube ich, trotzdem mit der Rendite insgesamt sehr zufrieden sein.
Übernächste Woche gibt es ja auch wieder einen Depotrückblick. Ich bin total gespannt, weil es sieht schon wieder aus, als würden wir den Vormonat so ein bisschen wiederholen. Was glaubst du, hat Microsoft in 10 Jahren hingelegt?
Sag's uns.
929%.
Fast 10 Bagger.
Und hier ist natürlich jetzt, wenn man solche Perlen einfach findet, muss man einfach tatsächlich sagen, schauen wir mal, wir hatten noch eine Dividende von 20 Cent, ja, und jetzt sind wir schon bei 68, also auch das hat sich nochmal verdreifacht. Und ich glaube, ich habe es ja vorgestellt, auch dieses fundamentale Sheet, also es gibt ja, was Aktien bewegen, haben wir letzte Woche schon uns angeschaut und ich habe jetzt schon mal, Rollins ist mit dabei, Republic Service, Canadian National Railway und Enphase Energy und ich habe es jetzt gerade auch hier nochmal offen, wir werden diese Liste jetzt noch nicht freigeben, wir gucken uns das mal ein bisschen an, ob das wirklich so ist und ich werde auch als nächstes mal schauen, ob diese Aktien, ob so ein Basket tatsächlich auch zum Beispiel, wenn man sagt, Aktien, die alles erfüllen, ob die eigentlich konstant immer den Markt outperformen, wie ist es, wenn sie nur 3 Sachen erfüllen, dass wir hier auch einfach mal eine Indikativrichtung geben. Ich behaupte tatsächlich, dass wahrscheinlich Microsoft sogar in der Lage ist, auch hier wie Rollins eine 6 von 6 bei den wichtigen Kennzahlen auch zu erreichen. Wir werden bald wieder ein neues IPO sehen tatsächlich, Marcel. Und das ist von dem Flixbus-Betreiber, also Flix Mobility. Sie suchen nach Banken für einen Börsengang und sie haben jetzt schon angeblich schon mehrere Banken eingeladen, um einen Börsengang auszuloten. Das macht man meistens immer so 6 Monate, bevor es den Börsengang gibt. Und der Börsengang soll Ende des Jahres über die Bühne gehen. Und Flix Mobility sagt auch ganz klar, wir haben die Corona-Pandemie hinter uns gelassen. Die Zahlen sind sogar wieder vor Corona-Niveau. Mhm. Und sie hätten 2022 das beste Jahr der Firmengeschichte gehabt. Und der Umsatz schnellte, allein weil man auch die traditionsreiche Buslinie Greyhound aus den USA übernommen hat, um 185% nach oben auf 1,5 Milliarden Euro. Und sie sagen sogar, sie sind, ja, nach eigenen Angaben sind sie in den schwarzen Zahlen. Sie wären profitabel. Und jetzt überlege ich mir, wäre das ein Geschäftsmodell für mich, in das ich investieren wollen würde? Und ich habe lange drüber nachgedacht und ich glaube sogar tatsächlich. Ich glaube, der Mensch will ja immer mobil sein. Es ist eine kostengünstigere Alternative zur Bahn und zum Flugzeug. Klar, du musst ein bisschen mehr Zeit mitbringen, also es ist wie Autofahren, wahrscheinlich nur günstiger. Du hast noch WLAN, du kannst auf Toilette gehen, also eigentlich perfekt für uns alte Leute. Und ja, ich glaube einfach, es ermöglicht viel Mobilität und sie haben ja auch, weil sie ja auch viel mit Subunternehmern zusammenarbeiten, ich glaube, wir haben hier ein relativ sicheres Geschäftsmodell. Also auch sehr robust. Ich glaube, selbst wenn es teurer wird, also wenn das Auto zu teuer wird oder die Bahn oder das Flugzeug, dann sagen sich die Leute, na komm, wir fahren mit dem Flixbus. Hm. Und ja, auch so preisbewusste Kunden gibt es immer. Ich glaube, wenn du auch positive Erfahrungen gemacht hast, selbst wenn der Benzinpreis runtergehen würde. Und ich glaube auch, da liegt auch viel Fantasie später mal. Autonomes Fahren, autonome Busse etc. Ich glaube, das Geschäftsmodell, klar, außer bei einer Pandemie, klar, ist ja nichtsdestotrotz relativ krisensicher. Wie siehst du das?
Tatsächlich ähnlich. Ich überlege gerade, ob es irgendein Busunternehmen gibt, welches bisher, ich sag mal, als Beispiel, als Paradebeispiel dienen könnte, welches jetzt auch an der Börse ist, wo man sagt, da kann man sich mal die Entwicklungen anschauen und vor allem, was auch diese Größe oder das Geschäftsmodell an sich so abdeckt. Ich glaube, schwierig zu sagen. Ja. Bin aber bei dir, weil ich gut, also mir gut vorstellen kann, klar, der sich Fliegen leisten kann und so auf Dauer, das ist ja alles kein Thema, aber es gibt ja viele Studenten, es gibt sehr viele, die sich das nicht leisten können, und wenn sie irgendwo, ich sag mal, für wenig Geld die Stadt wechseln, also in den Urlaub kommen, dann ist das natürlich
also eine gute Geschichte. Also ich könnte mir vorstellen, dass Arm ist ja schon gesetzt, kommt dieses Jahr an mein Depot, aber Flix Mobility?
Könnte man sich, also ich würde mir das erstmal anschauen, schauen auch, wie die danach die Zahlen sich entwickeln, denn man kann natürlich auch vorher sagen, wir sind profitabel oder sind in schwarzen Zahlen, weil man eben vorher mal das Ganze so aufgehübscht, dass das für einen Börsengang nochmal schöner aussieht. Ne? Das darf man vielleicht auch nicht ganz unterschlagen. Da würde ich schon eine gewisse Skepsis mitbringen, aber warum nicht? Ich glaube auch vom Geschäftsmodell, von der Fantasie gefällt mir das auch ganz gut. Und ich glaube, was mir halt so ein bisschen im Magen liegt, ist immer dieser unfaire Wettbewerbsvorteil in Deutschland auf der Schiene, weil sie haben halt den nicht, den die Deutsche Bahn hat, dass sie quasi alles subventioniert bekommen. Aber sie sind ja auch in anderen Ländern.
Sie sind in Europa Überzug unterwegs.
Genau, das darf
man nicht vergessen. Und auch in den USA.
Genau.
Das mit der Greyhound-Linie, ne?
Das schon, genau. Natürlich auch mit Flix an sich, aber eben Flix Train.
Flix Train.
Wäre das, was mich jetzt noch sehr interessieren würde, wie man es schafft, dort eine gewisse Profitabilität auf Dauer aufzuziehen, beziehungsweise ob es in Schweden zum Beispiel schon gelingt. Ist eine gute Frage, weil in Schweden ist ja alles privat, in dem Sinne dürfte das eigentlich passen. Ja.
Also, dass man erfolgreich sein kann, jetzt auch auf der Schiene privat, siehst du ja zum Beispiel in Japan.
Genau, ja. Nee, ich meine aber den unfairen Wettbewerbsvorteil von der Deutschen Bahn. Das kannst du natürlich als Privatunternehmen nicht leisten, das ist ja ganz klar. Insofern, sehr spannend.
Cool. Stichwort unfaire Wettbewerbsvorteile. Ihr seht es gerade hier auf YouTube, auf unserem Instagram-Account, da ist ein Post. Aktienpodcast, Interview mit Fritzi Frisch.
Genau.
Und jetzt interessiert mich natürlich, ich habe ihn noch nicht gehört, muss ich tatsächlich zugeben.
Ja.
Was machen die? Sie haben eine Kuh mit 2 Herzen. Heißt das, sie lieben Kühe? Heißt das, sie schlachten Kühe? Oder heißt das, sie ziehen Kühe groß? Oder sind sie Veganer? Marcel, was machen? Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ist das Geschäftsmodell? Und nenn mir den unfairen Wettbewerbsvorteil und warum es sich lohnt, in dieses Startup zu investieren. Würdest du investieren? Und warum man auf jeden Fall den Podcast sich nochmal, das sind viel zu viele Fragen, man merkt, ich habe keine journalistische Ausbildung. Also Punkt Nummer 1, was machen Sie eigentlich?
Ja, also Fritzi Frisch, ich hatte den lieben Philipp.
Ganz kurz, Wenn okay, man da, danke. Kann man das dreimal hintereinander wegsagen?
Fritzi Frisch, Fritzi Frisch, Fritzi Fisch.
Und jetzt Fritzi Fisch, Frisch,
Frisch. Das wird schwieriger.
Frische, ne? Fritzi Frisch.
Genau, aber um jetzt mal das Bild vielleicht in Klarheit zu
umbringen. Die Stimme wird lauter, jetzt sind wir mal ruhig.
Fritzi Frisch, tolles Unternehmen, auch ich sag mal ein sehr, sehr spannendes Interview mit dem Gründer, dem lieben Philipp, der uns hier Rede und Antwort gestanden hat. Es ist ein Unternehmen, welches gerade in der Finanzierung bei Companisto ist, bei unserem Werbepartner. Und was machen Sie? Sie haben, wie ich finde, sehr, sehr viel Mut bewiesen, dass Sie sagen, wir müssen den Lebensmitteleinzelhandel mal ein bisschen auf die, ja, auf die Probe stellen und hier mal zeigen, dass es auch anders geht. Und was Sie ausmachen, ist, dass Sie eine andere Lieferkette haben. Und zwar ist es bisher so bei Rewe zum Beispiel oder bei Edeka. Es gibt ja vom Landwirt gehen die Produkte in den Großhandel, von dort aus dann wiederum in die einzelnen Lagerstätten der jeweiligen Ketten und dann wiederum erst direkt zu dem Laden und dann holt man es als Kunde nochmal ab. Und Fritzi Frisch bringt quasi diese Lebensmittel direkt vom Bauern zu dir nach Hause in einer Bestellung. Und das ist natürlich eine gewisse Effizienz. Sie sind damit in dem Umkreis, wo Sie gerade sind, Sie sind noch nicht sehr expandiert, sind Sie profitabel an sich, also mit Cashflow positiv und versuchen natürlich Ihr Geld zu nutzen, um weiter zu wachsen. Und sind jetzt eben auf der Finanzierungsseite unterwegs auf Companisto, um eben das Thema Marketing, Expansion voranzutreiben. Und das ist in meinen Augen sehr, sehr klar geworden, vor allen Dingen auch, weil man sich hier digitalerseits auch, also ne, das Lebensmittel liefern, wie von Flink und so, kennt man ja, aber mit dem Unterschied, dass kürzere Wege drin sind und vor allen Dingen auch das ganze Thema frischer und dazu nicht teurer, weil sie eben,
das wäre jetzt meine Frage.
Punkt, die Lebensmittel sind exakt so, beziehungsweise teilweise auch günstiger, je nachdem, wie sie gerade eine Werbung fahren, als es im Rewe vor Ort
zum Beispiel ist. Lass mich das verstehen. Also wir haben, der Bauer verkauft, Sie nehmen sich die Marge des Großhändlers?
Sie haben eine große Marge. Der Landwirt verdient auch deutlich mehr. Deswegen die Landwirte heutzutage, es gehen sehr viele pleite, suchen neue Möglichkeiten als Absatzwege. Und da kommt Fritzi Frisch natürlich relativ günstig voran.
Die Marge sozusagen des Lebensmitteleinzelhandels, die teilen Sie sich auf oder geben Sie teilweise auch an den Kunden weiter, damit Sie ähnliche Preise haben. Also Sie sind wirklich nicht teurer.
Exakt.
Ja. Haben Sie auch ein großes Sortiment?
Genau, also man kann natürlich alles, was erstmal frisch vom Feld, beziehungsweise auch lokalen Landwirten kommt, direkt bestellen. Hier lohnt sich tatsächlich der Besuch mal auf diese Webseite. Sie sind natürlich noch nicht deutschlandweit aktiv, weil dieses Thema, und das kann man sich sicherlich vorstellen, LEH einmal revolutionieren, ist natürlich sehr, sehr viel. Es ist sehr, sehr aufwendig. Das hat man natürlich nicht von heute auf morgen ganz Deutschland skaliert und auch schon gar nicht in ganz Europa. Aber hier könnte man eben in dieser Wachstumsstory mit teilhaben. Ich selbst finde es wirklich großartig, bin auch überzeugt, dass das genutzt wird. Sie haben eine 85er AAA, wie wir immer so schön sagen, also eine wiederkehrende Kundenbestellnummer. Das ist schon ziemlich gut mit 85%, gerade online. Und ich glaube, das Interview ist hörenswert. Da gab es noch viel, viel mehr Informationen dazu. Und da will ich jetzt auch nicht allzu viel verraten.
Link packen wir in die Shownotes.
Genau. Aktuell sind 623.000 schon finanziert. 700.000 ist das erste Ziel. Vielleicht kann man hier nochmal erhöhen, je nachdem, wie die Nachfrage nach den jeweiligen Investitionen ist. Ich finde es ganz praktisch. Ich überlege sogar selber zu investieren hier, also privat.
6,5 Millionen Euro ist die Bewertung.
Genau, richtig. Und ich finde, dass das schon eine gute Möglichkeit ist hier an einer, ich sag mal auch relativ, da dass sie eben schon positiv arbeiten, finde ich, ist es eine ziemlich gute Geschichte. Und am Ende, trotzdem, jeder muss sich selbst ein Bild machen, anmelden auf Companisto und dann sieht man auch die Eckdaten, das Sheet, wie sie agieren, wie sie welchen Plan sie mitbringen, was sie bisher geschafft haben. Ich finde das Team super sympathisch, kommt noch hinzu. Das Video ist meines Augens eines der sympathischsten Videos im Pitch, die ich jemals gesehen habe. Super cool.
Letzte Frage. Exit ist angestrebt. Wie?
Genau, also ist noch völlig offen. Soll in 5,5 Jahren, aber hat er auch selber gesagt gehabt, müssen wir schauen, ob das jetzt am Ende mit einem Börsengang, mit einem strategischen Partner über eine Teilübernahme oder auch Komplettübernahme ist. Das steht in den Sternen. Einfach kommt natürlich mal drauf an, wie sich alles entwickelt. Und alles für alles ist man da offen.
Die angestrebte Rendite beträgt 68,74% pro Jahr, ergibt eine Gesamtrendite von 1676,93%. Genau. Ab 250 Euro geht's los, man kriegt richtige Eigenkapitalgenussscheine, also eine Art von Aktien, auch in sein Depot richtig gebucht. Genau. Und wenn du sagst, wir sollen investieren, vertraue ich dir, dann machen wir das jetzt.
Okay.
Okay?
Ja.
Investieren. 10.000 Euro.
Genau.
Wir sind begeistert, reservieren und das Schöne ist, man reserviert und dann geht es zum Zeichnungsprozess und dann haben wir auch schon dann eigentlich schon investiert, kriegen dann auch nach der Finanzierungsrunde die Aktien dann in unser gemeinsames Depot gebucht.
Genau, um noch kurz das Bild abzuschließen. Also Companisto, die Möglichkeit in Startups zu investieren, es ist ein höheres Risiko. Das möchte ich immer noch mit erwähnen, als die ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche auch scheitern, sehr, sehr groß. Es sind natürlich auch dann wieder mehr Chancen drin. Das ist das, was das Gewicht eben hält. Und es soll auch nicht, ich sag mal, eine erste Position in einem Depot sein. Hier geht es wirklich um die Erweiterung eines diversifizierten Depots, um vielleicht auch jemand noch eine Chance zu haben, in Unternehmen zu investieren, die man sonst nicht investieren kann. Also nicht falsch verstehen, das ist nicht das erste Investment, was man tätigen sollte.
Rendite kommt von riskieren.
Genau.
Das Schöne ist auch bei Companisto, und das machen wir jetzt, zeigen wir jetzt auch nochmal, wir überziehen jetzt mal kurz hier ein bisschen die Werbung. Aber ich glaube, es interessiert auch viele. Also wir haben aktuell schon, oder investiert haben wir, 8.030. Der aktuelle Portfoliowert liegt bei 7.963. Das liegt auch daran, wenn ihr euch dann einloggt, ihr seht dann immer, wer in welches Startup ihr investiert habt, wie viel, wie aber auch die Bewertung anzieht. Zum Beispiel Content Pepper, 3,46% sind wir im Plus. Green City Solutions machen gerade nochmal eine Finanzierung. Ich habe sie in Brüssel gesehen, plus 59%. Hero Software, 7,62%. iFactory 3D, unser größtes Ding, mit 1.000 Euro haben wir in 3D-Drucker investiert. Surplus waren auch bei uns im Interview, Solar Nativ, Mikrowechselrichter, aber wir haben natürlich auch schon einen Totalverlust erlitten. Yodel.io, das war das erste Unternehmen, in welches wir investiert haben, aber es ist einfach schön. Und das, was wirklich cool ist, ich zeige es auch hier nochmal bei den Updates, ihr entscheidet richtig selber mit, ja, Jahresabschlüsse, ihr kriegt die Investoren-Calls, also hier ist tatsächlich sehr, sehr viel Bewegung und man sollte sich auch nur anmelden, natürlich über unseren Link, den findet ihr in den Shownotes, aber auch nur anmelden, wenn man bereit ist, so ein bisschen wirklich sich da einzufuchsen, ja? Also ihr könnt, sie bieten sogar einen Sekundärmarkt an bei Companisto, man kann auch darüber versuchen, das zu verkaufen, aber man sollte schon sich sehr, sehr tief mit dem ganzen Thema beschäftigen, aber das ist super aufgelistet, also es gibt ein Pitch-Deck, es gibt ein Pitch-Video, es gibt unseren Podcast, es gibt dort auch dann Abende, wo du mit eingeladen wirst und tatsächlich auch gibt es eine Analyse von Companisto auch immer zu dem Thema.
Zu guter Letzt würde ich noch einmal kurz sagen, worin man noch investieren kann. Happy Ocean Food.
Warte, haben ich mach's kurz auf.
Haben wir eingeladen für unseren Podcast. Kommt,
glaube ich, nächste Woche
wahrscheinlich schon. Ne? Könnte schon klappen, genau, mal schauen. Blaue Helden ist mit dabei, du hast schon angesprochen, Green City Solutions. Außerdem kann man noch investieren in Apriwell und Hey Timmy. Das sind also gerade 6 Finanzierungsrunden, die laufen und alle 2 Wochen sollen so etwa, also Pi mal Daumen 2 Wochen, kommen immer neue.
Ich glaube, das bekannteste Startup, was auf Companisto jemals war, ist Koro.
Koro, ja, super erfolgreich. Ja.
Gut.
Gut, haben wir
apropos
das.
Apropos Übernahmen.
Genau. Exits. Richtig, guter Punkt, gute Überleitung. Übernahmen ziehen wieder an. Also wir haben diese Woche relativ viele Übernahmen, also auch kleinere, die ich jetzt nicht mehr ansprechen möchte, gesehen. Zum Beispiel Eli Lilly übernimmt für 2,4 Milliarden Dollar Dice Therapeutics. Genau, und Dice Therapeutics ist so ein Entwickler für orale Medikamente, also die man quasi über den Mund einnimmt. Eli Lilly Aktie ist damit unverändert, aber hier sieht man eben, dass man auch die Chancen so aktuell nutzt, den Markt und hier auch den ein oder anderen Mal übernimmt. Eli Lilly hat ja ohnehin relativ viel Geld auch gemacht in letzter Zeit und ist sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Aber die viel spannendere Übernahme, zumindest die noch gemunkelt wird, hier ist ja nichts sicher. Covestro startete am Dienstag eine echte Rallye. Sie sind von Minus, weil sie erst belastet wurden, aus Grund der schlechten Zahlen bei Lanxess oder den schlechten Aussichten. Und dann plötzlich ging die Aktie hoch Richtung 12-13%. Was daran liegt, dass angeblich der staatliche Ölkonzern von Abu Dhabi, namentlich ADNOC, an einer Übernahme interessiert ist. Es soll erste Gespräche gegeben haben und laut Bloomberg soll hier der Kaufpreis im mittleren 50er-Euro-Bereich liegen pro Aktie. Das heißt, wenn es 55 Euro wären, mal angenommen pro Aktie, ergibt sich eine Bewertung von 10,6 Milliarden Euro laut Finanzmagnet. Die Aktie stieg um den gesagten 13% auf die 46 Euro. Das heißt, hier hätte man noch 10 Euro Gap bis Mitte 50. Also wenn jemand hier spekulieren möchte, kann das natürlich eine kleine Chance sein für einen Trade. Es ist aber alles unbestätigt, weshalb natürlich dann auch dieses Gap nachvollziehbar ist. Angeblich auch am Anfang, es ist Spekulation, ob sie überhaupt kaufen wollen, wenn ja, wie viel und ob es überhaupt zum Verkauf kommt. Das sind natürlich immer alles mehrere Fragezeichen. Und ich selber hatte ja Covestro mal bei 70 Euro etwa und da sieht man eben, dass manche Zykliker nie wieder die alten Höhen erreichen. Und im Zweifel lohnt es sich manchmal auch Verluste mitzunehmen, weil auf 70 wäre die Aktie wahrscheinlich nicht wieder gekommen. Wenn jetzt die 55 Euro Übernahme kommen sollte und das so durchläuft, dann hätte man diesen Kurs zum Beispiel nie wieder gesehen. ADNOC könnte man vielleicht kennen. Sie wollen sich breiter aufstellen in Richtung Erdgas, Chemikalien und saubere Energien. Und sie kauften 2022 schon mal für 3,9 Milliarden in Anteile von OMV, dem österreichischen Unternehmen, ja, also auch durchaus bekannt. Und Ich bin mir sicher, Philipp, auch nachdem ja bei uns relativ viel politisiert wird, ja, ich erinnere mich an den Hafen von Costco, dann ja, aktuell das Thema Intel, worauf wir heute nochmal kommen werden. Und ich glaube, wenn es tatsächlich ein Angebot gibt von diesem Ölkonzern aus Abu Dhabi, ist wieder die moralische Frage, ob wir das überhaupt zulassen können, dass wir Covestro, ein deutsches Unternehmen, eine Abspaltung
von Bayer. Glaube ich
nicht. Zumindest diese Diskussion, denke ich, wird es schon geben.
Ich glaube, alle werden sagen, ja, bloß weg mit Chemie, Basischemie und Plastik brauchen wir nicht.
Ja, aber ich
glaube, kaufen wir lieber teuer danach zu.
Ja, ja.
Es wird, wie kann das sein, dass wir, weil wenn das losgeht, dann sitzen die Leute bei Markus Lanz und sagen, wie kann das sein, dass wir an einem Old-Unternehmen, wir wollen klimaneutral werden, wir wollen grüner als die Grünen werden, festhalten wie Covestro, weil wenn es dann in Abu Dhabi einfach stationiert ist, dann hat es mit uns nichts mehr zu tun.
Na, wir dürfen gespannt sein. Ich glaube, da wird wieder so eine politische Bar aufgemacht, wo man dann schaut, oh, wie kann man nur die ganze Industrie an die anderen verkaufen. Ja, ist nur meine These. Ich glaube einfach, dass wenn wir dann lesen, sollte es konkreter werden. Wenn es nicht konkreter wird, ist es ja eh wurscht.
Du warst auch in Paris.
Ich war auch in Paris, ja.
Bonjour, Monsieur.
Schon eine Weile her,
Monsieur, aber es hat
Spaß gemacht, bei Marcel, schlechtem Wetter.
Je parlais avec vous le Paris Air Show.
Oui, oui.
Oui, oui. Also, aktuell diese Woche gibt es die Paris Air Show und da betteln sich Airbus und Boeing natürlich um einige Aufträge. Aber wegen der Lieferprobleme und der Klimaziele stellt sich einfach die Frage, ob diese ganzen Jets, die immer bestellt werden, jemals überhaupt ausgeliefert werden.
Ja.
Das ist super interessant. Bei Airbus ist man natürlich super entspannt und sagt, es gibt so eine massive Nachfrage nach Flugzeugen, um ältere Maschinen zu ersetzen. Das sagte Christian Scherer, der Chef der Verkehrsflugzeugsparte am Rande dieser Messe. Unsere aktuelle Produktpalette wird sich weit in die 2030er Jahre und darüber hinaus erstrecken, auch wenn wir nächstes Jahrzehnt womöglich neue Flugzeugtechnologien werden. Und da muss man einfach sagen, ja, Air India hat ja gesagt, sie wollen über 100 Maschinen kaufen. Also die Auftragsbücher sind ja voll bis 2030. Da könnte man ja schon sagen, boah, hier haben wir monopolistische Strukturen, wenn diese Lieferketten nicht wären. Und nee, Air India hat sogar 250
Genau, ich habe das mal rausgesucht. Air India bestellt 250 Airbus Maschinen und 220 Boeing. Und Indigo, auch eine indische Billigfluglinie, bestellt sogar 500 Maschinen bei Airbus. Jetzt muss man sich mal überlegen, man hat, glaube ich, knapp unter 700 ausgeliefert im letzten Jahr. Das sind in Summe ja schon 700. Das heißt, ein Jahr ist hier nur für die vorgesehen, im Wert von 50 Milliarden, nur von Indigo. Und dann kommt Air India noch dazu. Und Air Lease bestellt 2 Boeing. Naja, okay. Aber
ich finde das nicht gut, muss ich sagen, weil ich glaube, das hemmt Innovation und Fortschritt. Ja, also sie kündigen immer an, Wasserstoffflugzeuge hier und Klima. Diese Industrie muss revolutioniert werden. Sie muss eigentlich hart disruptiert werden, meines Erachtens nach. Aber Europa hat keine Lust, einen seiner letzten Champions schlecht dastehen zu lassen. Die USA haben keine Lust darauf, dass diese Kompetenz nach Asien abwandert, also nach China. Deswegen glaube ich, können diese beiden Unternehmen eigentlich schalten und walten, wie sie wollen, politisch gesehen, und haben gar nicht den Druck auf einen großen strukturellen Wandel. Ich würde mir nichtsdestotrotz wünschen, wenn sich irgendwo ein Champion bilden würde oder wenn vielleicht auch irgendein Verrückter wie Elon Musk sagen würde, wir gehen das ganze Thema jetzt mal an. Ich glaube, dass man nämlich mit genug Kompetenz und Kohle sehr, sehr schnell die Emissionen in der Luftfahrtbranche runterbringen könnte zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich finde es nicht gut. Also ich glaube, diese Strukturen, ich wiederhole mich, sie hemmen Innovation, Disruption und Entwicklung.
Ja, das liegt einfach daran, weil es halt zwei große Players sind. Ne? Ja. Also das ist genau das Thema, keine Frage. Dennoch ist das natürlich aus Marktsicht einfach klar zu sagen, sie befinden sich beide auf einem Markt, wo einfach die Nachfrage groß ist. Es zeigt auch, dass andere Probleme eher vorgestellt sind, gerade in Indien. Ich meine, spricht ja für sich, dass so die Nachfrage enorm steigt, dass dort Wachstum zu sehen ist, dass sie jetzt überhaupt nicht, denen ist es wurscht, welche Flugzeuge die kriegen, erstmal, Hauptsache die kommen von A nach B und können die Infrastruktur darstellen. Genau. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Insofern, für die beiden Flugzeughersteller ist das top, kann man ja nicht meckern. Es ist auch kein Geheimnis, dass die Auftragsbücher voll waren, schon vor Corona, während Corona und so weiter. Das Problem ist ja eher Fachkräftemangel auf der einen Seite bei Airbus und ja auch Lieferketten-Thematiken, denn so ein Flugzeug ist halt nicht nur aus zwei Bauteilen bestehend. Insofern ist das natürlich eher das größere Problem und dass man tatsächlich den Markt nicht bedienen kann. Das zeigt ja ganz klar, dass man eben Offenheit hätte, einen großen Markt hier sogar für einen dritten oder einen vierten Anbieter. Die Frage ist nur, wer soll es angehen? Und da passt natürlich, ich sag mal, die Story ist mir dann auch gleich eingefallen, Elon Musk, so ein Typ wie er, jetzt muss nicht er sein, ist ja ganz klar, aber der dann eben auch die Bereitschaft, den Mut, das Kapital hat, hier einfach mal Gas zu geben. Ich meine, er hat mit SpaceX gezeigt, dass das geht. Das geht sicherlich auch in der Flugbranche.
Ja.
Und ich glaube, dass hier nicht die Verantwortung liegt, jetzt unbedingt bei Airbus zu sagen, ja, wir müssen jetzt hier alles daran setzen und die Bestellungen canceln, dass wir alle grün wären, weil das ist ja auch wirtschaftlich schwachsinnig. Ja. Natürlich behält man sich seine Kunden bei und muss erstmal die mit bedienen und nebenbei natürlich noch forschen, das ist keine Frage. Wird auch bestimmt passieren. Nur bin ich bei dir. Es hemmt natürlich erstmal insofern, dass man den Fokus erstmal darauf legt, diese Bestellungen abzuarbeiten.
Ich finde aber, die Boeing-Aktie könnte eine interessante Spekulation sein. Sie schreiben dieses Jahr noch Verluste, sollen nächstes Jahr aber wieder in die schwarzen Zahlen kommen. Sie haben ja auch die Dividende etc. gestrichen. Ich glaube, hier könnten wir einen Turnaround, also sehen wir schon, die Aktie hat 55% in den letzten 12 Monaten hingelegt.
Ja, aber welches Niveau, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Also, ja, also sie hat in 5 Jahren also immer noch Verluste.
Genau.
Nächstes Jahr soll es wieder positiv werden. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier, also sobald man hier auch eine Dividende wieder ankündigt, wieder einen schönen Dividendenwachstumswert hat. Und es zeigt einfach, dass wir hier eine monopolistische Struktur haben, die auch systemrelevant ist. Sonst hätte auch der Staat damals in den USA natürlich Boeing nicht so unter die Arme gegriffen, wie sie es getan hätten.
Ja, also ich würde die Finger immer noch davon lassen, einfach schon deswegen, weil es noch andere Probleme gibt. Aber so nach und nach, wenn es an den Zahlen erkennbar wird, dass man wieder ganz normal ins Wachstum zurückgerät und das auch ordentlich funktioniert und hier auf managementseitig wieder besser gearbeitet wird. Ich meine, der Unterschied ist klar zu erkennen. Airbus in einem ordentlichen Aufwärtstrend unterwegs und Boeing eher noch im Abwärtstrend. Deswegen aufpassen, dass man hier nicht sich die Finger zu früh verbrennt, weil man die Geduld nicht hatte. Genau, ansonsten natürlich, ja, macht man wahrscheinlich als Anlegersicht nicht viel falsch, wenn man zumindest auf Airbus setzt, auf langfristige Sicht. So passt schon. Alphabet. Da gibt es auch ein bisschen was Neues und zwar die Tochter YouTube hat ein neues Geschäftsfeld, wo ich ganz überrascht war. Und zwar soll ab dem 30.06. in Südkorea ein sogenannter Shopping-Kanal starten und das heißt einfach dann Live-Commerce. Und bei diesem Start werden 30 Marken dabei sein und da entsteht bei mir relativ viel Fantasie und auch beim Management von YouTube, ganz einfach, weil Teleshopping ist nach wie vor ein Erfolg im Fernsehen. Und warum soll das nicht auf die jüngere Generation auch auf YouTube übertragbar sein? Und da gibt es ja schon ordentliche Kooperationen mit Shopify zum Beispiel, was natürlich auch eine coole Kooperation ist, weil viele kleine Shops haben eben die Shops bei Shopify, was halt natürlich hier auch die Verbindung sehr nahe liegt. Und YouTuber, und das ist die Aussage von YouTube selbst, haben eigene Produkte und das kann man doch sehr schön kombinieren, dass man das auch gleich direkt mit verkaufen kann. Das heißt, dass man direkt draufklickt und auch über YouTube kaufen kann, angebunden natürlich an einen Shop. Shopify-Shop zum Beispiel oder eben auch andere, je nachdem, was man gerade so hat. Und vielleicht bildlich dargestellt, Philipp, dass wir zum Beispiel jetzt hier unten einblenden könnten, dass der MVI-Bär heute im Angebot ist für 5 Euro. Wer also heute zugreift, also das ist natürlich jetzt nur fiktiv als Beispiel, aber dass es wahrscheinlich so aussehen könnte, dass man hier als Fan eines YouTubers vielleicht oder als auch besser auch immer, ne, zugreifen kann und dabei natürlich YouTube ordentlich Geld verdienen kann. Also hier nochmal eine schöne Möglichkeit, um zusätzlich zu verdienen.
Und rufen Sie jetzt an. Der Hotbutton brennt.
Genau, wenn ich jetzt hier drauf drücke. Ja,
wir haben nur noch einen Lagerbestand von einem Bären.
Genau, hier unten sehen die Zahlen. Und dann kommt immer unten so ein Durchlauf. So jetzt.
Und da geht dann deine und meine Frau dran und nimmt die Bestellung in.
Genau, so könnte es sein. Ja, also ich finde es aber gut, dass wir hier ein weiteres Geschäftsfeld sehen bei YouTube, dass man auch hier wieder weiter vorangeht. Und ich glaube, dass das
könnte
sehr, sehr gut sein könnte.
Auch einige Influencer von Instagram abziehen. Dass die Influencer bei Instagram einfach nur ihr Leben zur Schau stellen. Oh, ich esse heute, guckt mal.
Aber dafür wird ja auch schon viel verkauft, das habe ich auch nicht vergessen. Also ich glaube, das ist einfach etwas Zusätzliches für jeden Influencer, der da irgendwie unterwegs ist.
Ich sehe das ja aber manchmal.
Auch andere Marken, ne? Also keine Ahnung, bist ein großer Nike-Fan, willst keinen Pitch verpassen. Oder bei Apple, wo du auch bei YouTube meistens vielleicht so ein Abo da hast bei Apple, dann kannst du ja auch direkt darüber kaufen. Ist ja ein leichter Weg und dann ist plötzlich YouTube der Händler. Wie geil ist das?
Ja.
Da kann man auch schön Geld machen.
Ich finde das ja immer, wir sollten das auch mal machen. So, wenn wir beide nicht arbeiten würden, würde ich auch immer den ganzen Tag bei Instagram, heute mache ich eine Morgenroutine.
Philipp Schminkkurs.
Ich bin erstmal um 9 aufgestanden und um mich erstmal runterzubringen, habe ich erstmal eine Bowl gegessen.
Hast
dann,
du nicht.
Dann habe ich
nicht.
4 Stunden meditiert, um anschließend mal kurz in ja, das Handelsblatt zu lesen, die Nachrichten ja. von gestern.
Okay.
Und jetzt, ach, schon wieder 18 Uhr, ich gehe zum Power-Yoga, weil der Tag war so...
Also ich sehe,
ich
dir liegt
es.
Das.
Ey, dir wirklich. Liegt das nee, ich wirklich. Das, ich finde das frech. Frech. Okay. Frech.
Frech
ist das. Ich finde, sowas gehört verboten.
Okay, okay.
Kommen wir zum... ach nee, da, wirklich, weil das zeigt ein Bild, was ja keins ist.
Naja. Ja, mei, das muss man ja halt selber egal. Unterscheiden können auch, ne? Das stimmt. Wir haben ein Feedback der Woche bekommen.
Ich habe noch
was. Du hast noch was.
Stimmt, ich habe noch was.
Sorry,
hätte ich fast was. Was habe ich noch?
Oder hast du noch was?
Ja, ich habe was. Leute. Hä? Wir verkaufen vielleicht keine Bären und stellen auch nicht unsere Bowls zur Verfügung. Mhm. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir von euch 5 Sterne. Also bitte jetzt liken, kommentieren, abonnieren und uns weiterempfehlen. Auch auf Spotify nochmal 5 Sterne und auf Apple bitte auch nochmal. Kann man wöchentlich machen. Weil letzte Woche ging es auch nur auf Platz 45 für unseren Aktienpodcast mit Was wäre wenn? Also was wäre, wenn wir diese Folge nicht wiederholen würden? Würdet ihr uns dann helfen, endlich unter die Top 30 zu kommen? Und jetzt Feedback der Woche. Marcel, please.
Ja, der Andreas, der Liebe, hat uns
nennen wir ihn Andi, wenn er ein Lieber ist.
Und dann ist er Andi.
Der
Andi. Ja, liebe Grüße an Andi. Ja, der hat uns gelobt dafür, dass wir immer doch relativ schnell reagieren und ja, trotzdem, dass wir eben Fulltime-Jobs haben.
Ja.
Und er kann halt überhaupt nicht verstehen, dass man sich darüber aufregt, dass man mal Timestamps nicht setzt.
Oh,
also nicht so
du reißt dir deine Wunde auf.
Ja, genau, so detailliert setzt wie, und da hat er jedes Verständnis für und die sollen alle froh sein, dass wir hier so mitmachen bei den Updates und so. Also,
wenn wir so
für
viel,
uns natürlich immer gern.
Ja,
und
wenn wir so
fürs
viel verdienen würden, dass wir hier nicht mehr arbeiten müssten, dann würde ich zwischen Power-Yoga und Frühstücksbowl würde ich auf jeden Fall Timestamps machen.
Du würdest das dann alles von Malle machen oder so? Oder?
Nö, ist mir oder egal von wo.
Mauritius.
Ist wahrscheinlich auch viel zu anstrengend, ja, nach Mallorca zu fliegen.
Das kann sein.
So.
Dein Top der Woche.
Ja, ich würde ihn eigentlich am liebsten auf einen Sockel heben. Er ist für mich der Manager des Jahres. Pat Gelsinger, der CEO von Intel. Unfassbar, was dieser Mann an Milliarden geschenkt bekommt.
Wahnsinn, oder? Was
also
muss man tun, dass man so viel bekommt?
Ja, man muss wahrscheinlich eine Technologie haben, die nicht mehr State of the Art ist.
Es würde reichen.
Es scheint zu reichen. Dann muss man sich ein Land raussuchen, was anscheinend so viel, wo die Politikerinnen und Politiker so viel Kohle immer raushauen, weil sie selber dafür nicht arbeiten.
Ja.
Dann gehen wir nach Deutschland.
Ja.
Also, mein Top der Woche, man kann es nicht anders sagen, ist Intel. Sie wissen, sich zu verkaufen. Sie wissen, Subventionen anzufordern, da, wo man sie kriegen kann und muss und braucht. Und was ist passiert? Ihr wisst es selber. Also nicht 6,8 Milliarden Euro wird Intel an Subventionen für das Werk in Magdeburg kriegen, sondern jetzt sind es 9,6 Milliarden Euro. Und dem nicht genug, Marcel. Gibt es eine richtige Strompreisbremse? Weil sie haben sich auch nochmal für 20 Jahre fix die Stromkosten von, kann man sich ganz einfach merken, 10 Cent je Kilowattstunde gesichert für dieses Werk. Hut ab!
20 Jahre.
20 Jahre. Dass es auch anders geht, hat Israel diese Woche bewiesen, weil hier wird Intel nämlich auch, ich glaube, 25 Milliarden Dollar investieren. Und was haben sie gesagt? Kommt her und ihr zahlt einfach weniger Unternehmenssteuer. Ihr zahlt 5%. Und dafür gibt's kein Geld. Weil Israel macht's natürlich schlau, ne? Sozialabgaben etc. werden ja trotzdem bezahlt. Die Sozialkassen werden dadurch aufgefüllt durch die Mitarbeitenden. Wir in Deutschland machen's anders. Ihr zahlt lieber die hohen Steuern. Dafür geben wir euch 1 Million Euro pro Angestellten, der dort arbeiten wird.
Ja.
was soll ich denn dazu sagen?
Ja,
also Hut ab, Intel,
ja.
Alles richtig
Chance
gemacht.
Chance genutzt.
Chapeau.
Traurig für uns.
Würde, glaube ich, jeder so machen. Hat man auch auf Twitter. Also
kann man niemanden...
Bundesrepublik Deutschland. Für 10 Millionen gibt es Timestamps und Marcel und mich Vollzeit.
Genau, ich hätte gerne Subvention. Genau. Ja, aber das war auch Thema bei Lanz. Es ging ja um dann auch im gleichzeitigen Bereich um Meyer Burger, ne, unseren Solarhersteller, der da mit dem Herrn Erfurt
War eine sehr interessante Folge,
aber auch er hat ja diesen Brief an Lindner geschrieben, dass er jetzt Subvention braucht von 3 Milliarden, sonst muss er nicht, also sonst müsste er nicht abwandern, sondern müsste das nächste Werk woanders bauen, und zwar in den USA. Was wird das? Also wenn jeder nach Subventionen fordert und dann auch so die andere Seite nicht schlau genug ist, um zu verstehen, dass es vielleicht eher um die Rahmenbedingungen geht und nicht darum, ja, wie man jemanden vollschüttet mit Geld, damit er hier bleibt, aus lauter Angst, dass er vielleicht sonst seinen Plan absagt.
Vielleicht sollen wir das machen.
Das ist doch völliger Unsinn. Und da geht es hier nicht um wahnsinnig viele Arbeitsplätze, das darf man auch nicht vergessen. Das ist also nicht so, dass man jetzt hier, ich meine, wir haben ja eh die fast Vollbeschäftigung, zumindest alle, die wollen, können arbeiten. Ich glaube, das Problem ist nicht da. Insofern ist hier gar kein politischer Druck da. Und das ist wirklich nur eine reine kurzfristige Geschichte. Ich finde es auch sehr schade, dass man das nicht eher schafft mit, komm, lasst uns Bürokratie abbauen, lasst uns doch die Unternehmenssteuern irgendwo vielleicht attraktiver gestalten, dass man eben mehr hier auch sein möchte als Unternehmen. Die Energiepreise sind ein Thema. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir schütten lieber richtig schön Geld hinterher, ohne wirklich Sinn und Vernunft daraus zu ziehen. Und Intel macht es auch deswegen schlau, weil sie haben jetzt zum Beispiel noch eine Minderheitsbeteiligung an der IMS Nano Fabrication Einheit an Bain Capital verkauft für 4,3 Milliarden US-Dollar. Und auch hier muss man sagen, Chapeau, schön gewusst oder gut gewusst, wie man Geld einnimmt. Und das ist doch, meines Erachtens sind das jetzt gute Moves von Intel, um sich gut und clever auszustellen für die Zukunft. Natürlich hatten sie jetzt ein sehr, sehr schweres Jahr, beziehungsweise 2 Jahre. Und vielleicht gelingt ihnen ja der Turnaround auch relativ schnell.
Ich frage mich, muss man diese Aktie jetzt kaufen? Also die werden mit so viel, die werden ja gepampert.
Ja.
Also, sie haben zugesagt, sie werden die neueste Technologie von ASML kaufen. Aber sie werden ja jetzt eigentlich zum Erfolg gezwungen.
Ja, naja, wollen wir es hoffen. Ja, also für die Investierten jeweils.
Was sagt die Intel-Aktie? Schauen wir nochmal kurz rein.
Exakt ihren Ausbruch nach unten hin wieder bestätigt. Also sprich, die ist ja wieder abverkauft worden.
Jetzt
im Rahmen, wie auch viele andere Unternehmen aktuell das in dieser Woche, was ja absolut okay war und legitim ist, auch charttechnisch, und ist exakt auf den Bereich des Ausbruchsniveaus zurückgefallen. Das heißt, eigentlich ein sehr guter Einstiegszeitpunkt, muss man einfach so mit sagen. Ich glaube, vielleicht könnte man das als Möglichkeit nutzen, heute bei uns im Werbepartner Trading 212 einfach ins Basket mit aufzunehmen.
Können wir auch gerne machen. Also es ist ein zyklisches Unternehmen und Peter Lynch sagt ja, kauf bei Margen low, und das haben wir im Moment.
Genau.
Hohes KGV, nächstes Jahr sollen die Gewinne wieder nach oben schnellen. Also ja, als lass Turnaround
uns das, lass uns das machen, weil auch dieser Rücksetzer jetzt gut war. Denn Gott, ohne diesen Rücksetzer, ich meine, das sind ja auch ein paar Prozent, es ist nicht so, dass es jetzt mal ein Schnäppchen war, sondern wir haben zumindest die Beendigung der Bodenphase, die sich gezeigt hat, der Ausbruch auf ein neueres Hoch, ein neues 52-Wochen-Hoch. Insofern ist die Chance, dass hier der Aufwärtstrend fortgesetzt wird, sehr hoch. Der Rücksetzer exakt auf die Ausbruchslinie, das sind auch sehr, sehr positive Zeichen, weil es auch wieder zeigt, dass genau an diesem Moment auch wieder Käufer in den Markt kommen. Und jetzt wird sich das heute zeigen im Laufe des Handelstages, ob das Bestand hat. Ich würde sagen, wir nehmen sie mit rein in unseren Trading 212 Basket. Trading 212 ist ja unser Werbepartner auch heute wieder. Und ich würde sagen, du machst es gleich, weil was wir jetzt machen, können wir später nicht vergessen.
Ich mache eine Spekulation dazu.
Okay.
Ich glaube, dass Intel, die haben in den letzten 5 Jahren minus 36% hingelegt. Ich glaube, die holen das auf bis Ende des Jahres.
Komplett?
Ja.
Oh, okay.
Oh.
Oh, da bin ich skeptisch. Du hörst das Oh als skeptisch.
Machen wir den Basket erstmal auf. Ja. Ich muss dir ja auch eine Chance geben, noch gegen mich zu gewinnen.
Ja, bitte.
Mit meinen einfachen. Ich sollte vielleicht der Dividenden-Philipp werden.
Ja,
Dividenden-Kürzungs-Philipp. Vielleicht subventionieren uns dann Unternehmen, damit wir nicht sagen, dass ihre Dividende gestrichen wird.
Das kann sein. Pfiffig. Wir auf der Suche.
Ich habe heute einen Clown gefrühstückt, oder?
Ja, super gut.
Weil ich das Nutella nicht gegessen habe.
Ja. Du wirst nachher im Garten noch Subvention suchen. Ich sehe das schon.
Buddeln.
Ich sehe es schon kommen.
Intel. Zack. Kommt rein in unserem Basket. Damit haben wir dann auch schon sehr, sehr viele Positionen. Das Schöne ist, man kann sich damit halt einfach so seinen eigenen ETF bauen. Und das machen wir jetzt auch. Zack, wir haben wieder 100%. Hätte man in alle Aktien investiert, hätte man in den vergangenen 5 Jahren 18,21% Rendite erwirtschaftet.
Wäre ein cooler Fonds gewesen.
Wir sind 3,58% im Plus. Beste Position, Uber 12%, Digital Realty Trust 11%, ach, wir sind so toll. Oracle 29%, wer steckt Oracle, wer hat mehr, oh, Supermicrocomputer 96%, Amazon 20%. Also wenn man nur die grünen Sachen angeschaut, sind wir richtig gute Stockpicker. Jetzt gehen wir auf wieder ausgleichen und sobald die Börsen offen sind, Marcel, geht es dann schon los. Du hast auch einen Top der Woche.
Das ist richtig.
Ach so, ja, mit dem Code VALUE.
Ja,
wenn ihr euch über unseren Link anmeldet, bekommt ihr noch eine Gratis-Aktie und bitte meldet euch an, weil wir wollen natürlich Trading 212 als Werbepartner behalten, solange bis wir subventioniert werden.
Genau. Mein Top der Woche ist in einer ähnlichen schwierigen Situation wie Intel, wobei fundamental sieht gar nicht so schlimm aus. PayPal ist mein Top der Woche, denn sie haben einen cleveren Move diese Woche verkündet. Und welchen? Zwar veräußern sie ihr 40 Milliarden Euro Paket an Verbraucherkrediten, die in Europa entstanden sind, an KKR.
What?
Und diese entstanden, diese Verbraucherkredite aus dem Buy Now Pay Later Geschäft. Es ist ja so, wenn du sagst, ich möchte meine Buy Now Pay Later, ich kaufe jetzt was und ja, zahle es dann später in Raten oder eben auch später erst wieder zurück, da fällt ja ein gewisser Zinssatz an. Und jetzt hat sich KKR gedacht, geil, das ist ja ein cooles Geschäftsmodell, da kaufen wir hier einfach das Portfolio ab. Und es umfasst auch alle Buy Now Pay Later Kredite, die PayPal hatte in Europa und auch die zukünftigen. Also sprich, das wird direkt von KKR übernommen. Und PayPal erhält jetzt im Gegenzug 3 Milliarden Dollar für eben dieses Paket von Verbraucherkrediten von 40 Milliarden. Mhm. Ja. Und diese kommen eben innerhalb der 3 Jahre, quasi in den nächsten 3 Jahren werden die gezahlt von KKR. 1,8 Milliarden gibt es sofort, welche auch direkt größtenteils in die Aktienrückkäufe gesteckt werden, weil PayPal ja aktuell auch sich selber natürlich relativ günstig findet, was ich total verstehen kann. Deswegen für mich ein cleverer Schachzug, wird auch von der Börse übrigens so gesehen, weil der Kurs zumindest erstmal positiv ansprang. Natürlich jetzt nicht in einem wahnsinnigen Tempo, sondern ich sag mal, es war eine positive Reaktion auf eine Nachricht, die auch natürlich nicht ganz so einfach zu greifen war. Und warum ist jetzt noch mein Top? Es reduziert zum einen die Schuldenbilanz von PayPal. Das war das große Problem bei Buy Now Pay Later, dass die 40 Milliarden so mit in der Bilanz standen, was natürlich erstmal immer schlecht aussieht. Das Kreditausfallrisiko liegt jetzt komplett bei KKR. Man kann trotzdem Buy Now Pay Later den Mehrwert an die Kunden weitergeben. Also sprich, man ist da quasi raus aus den Risiken. Natürlich nimmt man jetzt nicht die erhöhten Zinsen mehr ein, aber das hat ja offensichtlich auch jetzt nicht so wahnsinnig zum Geschäftsmodell beigetragen. Man ist in der Flexibilität des Cashflows deutlich besser dran, weil man ja auch weniger zurücklegen muss und sichern muss, absichern gegen Ausfälle zum Beispiel. Und eben das Aktienrückkaufprogramm auf dieser niedrigen Bewertung ist erhöht worden. Auch nicht ganz schlecht, aber gleichzeitig, wie gesagt, KKR ist auch ein Gewinner von diesem Deal, denn diese Zinsen, und die können sich dann halt auch, ich sag mal, an sich leisten, die sind relativ hoch, beziehungsweise überdurchschnittlich hoch. Und das ist natürlich dann auch für KKR ein interessantes Vehikel, um zu erweitern. Deswegen meine Spekulation der Woche, die Aktie von PayPal wird sich bis Ende des Jahres recht deutlich nochmal erhöhen. Und zwar glaube ich, dass die Aktie am Ende des Jahres über 90 Dollar stehen wird. Das ist mein Disclaimer-Hinweis natürlich. Ich bin investiert, hätte also auch ein ureigenes Interesse und freue mich, wenn ihr euch selber ein Bild macht und nicht sagt, oh, der Marcel hat gesagt, die läuft jetzt hoch auf 90. Nein, dafür möchte ich nicht weder haften noch parade stehen, wenn es nicht der Fall ist. Denn wie gesagt, für mich ist das ein positives Szenario, kann aber auch ganz anders laufen und die Aktie steht dann bei 40 und dann seid ihr natürlich selbstverantwortlich für eure Entscheidungen.
Ich bin total schockiert. 40 Milliarden? Also wie viele Verbraucherkredite es gibt?
Das ist krass, ne? Ja, Wahnsinn.
Ich bin total schockiert, dass man eigentlich nur 3%, also keine 10% bekommt, also 3 Milliarden.
Hä, wieso?
Na, der Wert ist ja, also du hast ja nicht, KKR nimmt ja jetzt keine 40 Milliarden ein. Sie nehmen ja die Zinsen ein.
Genau, richtig.
Das heißt, sie zahlen ja noch einen Abschlag, weil sie ja natürlich die Gap noch schließen wollen. Und sie geben jetzt 3 Milliarden.
Ja.
Das heißt, dieses gesamte 40 Milliarden Paket
ist ein Kredit,
ist ein Wert von 3 Milliarden.
Ja.
Ich finde das sehr wenig.
Auf die Prozente gerechnet?
Also ich glaube, da sind, also kluger Schachzug von PayPal.
Ja.
Ich glaube, ich drücke KKR die Daumen, dass denen das nicht auf die Füße fällt.
Das ist gut, das kann, also das Risiko ist recht.
Ich glaube, das Risiko ist sehr groß.
Ja, vor allen Dingen auch in Europa. Wir reden ja hier, wir reden von einer Rezession. Offiziell haben wir ja sogar
genau,
eine.
Genau, hier steht.
Ist auch die Frage, ob das, ich glaube, wenn man das klug angeht, kann es trotzdem
Deutschland, nicht liefern. Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und UK.
Genau.
Wie viele Leute, hast du einen Konsumentenkredit?
Nein, nicht, dass ich wüsste. Also nicht, dass ich es wüsste. Nein, also tatsächlich nicht.
Keine Ahnung, was meine Frau da immer mich unterschreiben lässt.
Ja, also hier Gebrauchtwagen, ne, der lief halt, aber das ist ja das Einzige. Aber ist ja auch ein Buy Now Pay Later. Ich habe das selber nicht genutzt. Ich meine, viele machen es einfach um diese.
Habe ich noch nie gemacht.
Ja, es ist halt für höhere Investitionen ja gar nicht so schlecht. Wenn du überlegst, ich muss jetzt online eine Waschmaschine kaufen, kann mir sie aber eigentlich nicht leisten, weil ich halt finanziell nicht aufgestellt bin, dass ich halt mal schnell eine Waschmaschine. Ja. Ne? Also gibt es ja genug dafür. Und sagt dann, okay, dann möchte ich lieber einen Raten zahlen, dann gehört das ja auch mit dazu. Und ab einer gewissen Zeit hast du halt einen gewissen Zinssatz, der halt schon deutlich dazu führt, dass das Gerät ganz relativ teurer wird. Aber es wird halt trotzdem genutzt, weil man eben es nicht anders
weißt
leisten
du,
kann.
Wie hoch der Zins ist?
Bei
PayPal?
Nein.
Vorbehaltlich Kreditprüfung. 3, 6, 12 oder 24 Monate. Bis zu 5.000 Euro Bestellwert. 11,99%, 11,3 bei 3 Monaten, 11,31 bei 6 und 11,32 bei 12 und bei 24 Monaten 9,99%. Mich, ja. Ich habe keine Ahnung, ich weiß, wie viel wird davon nicht klappen, wie viel werden, das wäre ja eigentlich auch ein Riesentreiber, so eine Zahl für die Intrum-Aktie.
In ja, Kasse, tendenziell oder? Schon, ja.
Intrum-Aktie, was also macht die?
Genau, Intrum, sie sind ja...
Boah.
Wofür sind sie da? Sie sind dafür die, da.
Inkasso.
Inkasso, dass sie.
Also 5,86 Euro.
Ich würde mal kurz abholen, dass wir jetzt wissen oder dass alle wissen, was Intrum macht. Intrum ist Inkasso, ein Unternehmen, ja. Ein schwedisches, welches, ich sag mal, für die jeweiligen Kunden, die sie haben, die Forderungen eintreiben.
Richtig.
Und da werden sie natürlich jetzt hier gefragt an der Stelle. Aber die Aktie ist so unter die Räder gekommen, ich möchte sie eigentlich nicht erwähnt haben hier.
Wahnsinn, warum?
Ja, also, ne, völlig.
Die Umsätze legen zu. Das EBIT zieht auch wieder an. Sie haben letztes Jahr einen Verlust gemacht. Haben jetzt aber auch wieder... What?
Ja, Vorsicht. Aber bei solchen,
also Vorsicht, solchen Aktien, ne, natürlich Vorsicht. Auf jeden Fall bei solchen Aktien. Kommen wir zu meinem Flop der Woche. Und Marcel, es gibt zu viele Menschen in Deutschland, die studieren.
Klingt erstmal nach einem Luxusproblem.
Aber ja, erst, aber das ist, es ist ein Riesenverlust der Produktivität, weil nicht jeder kann studieren oder sollte auch studieren. Wir brauchen auch Facharbeiterinnen und Facharbeiter. Und dieses Jahr gibt es, finde ich unfassbar, 1,3 Millionen Auszubildende und 2,9 Millionen Studierende im Wintersemester. Das ist ein Riesengap.
Ja.
Und ich glaube, das Problem ist tatsächlich, es ist eigentlich gut für die Arbeitgeber, weil wenn du eine Stelle ausschreibst, wo du gerne jemanden hättest mit einem Bachelor zum Beispiel, dann hast du einfach tatsächlich eine größere Auswahl, trotz Fachkräftemangel. Aber du kannst die Leute dann auch natürlich im Gehalt drücken. Und es könnte sein, tatsächlich glaube ich, dass ein guter, gut ausgebildeter Facharbeiter oder eine Facharbeiterin mehr Geld verdient als jemand mit einem Bachelor.
Kann durchaus sein.
Also für mich eigentlich der Top der Woche eigentlich auch mit einer Menschen, die eine Ausbildung machen. Ich frage mich, wie könnte man dem entgegenwirken? Also ob man vielleicht auch sagt, erstmal... Wenn du, man könnte ja zum Beispiel, auch Subventionen ist ja ein allseits beliebtes Thema in Deutschland. Warum nicht zum Beispiel, du machst eine Ausbildung und kriegst dann eine gewisse Förderung für ein Studium. Und dann werden ja einige sagen, hä Philipp, stopp, es gibt doch die KfW. Nein, stimmt. Ach, da habe ich mir auch noch was zu aufgeschrieben. Die Zahl der Studienkredite bricht nämlich ein. Und die KfW, die das ganze Thema Fachkräftemangel ja eigentlich auch staatlich, man sagt ja immer als Staat, man möchte etwas machen. Und warum denn nicht die Leute fördern und fordern, die studieren? Und fördern und fordern hat man wahrscheinlich zu hart genommen, weil man fordert nämlich abartig hohe Zinsen. Für einen Studienkredit bei der KfW nimmt man jetzt nämlich, ist diese Woche auf fast 8% gestiegen der Zinssatz. Und somit will eigentlich keiner mehr Studienkredite. Und man ist eigentlich Marktführer in diesem Bereich, ist die KfW. Aber bei diesen Zinsen... Ja, es kommen einfach Finanzhilfen bei Studierenden einfach schlechter an, finde ich. Also wir sollten uns einfach schämen, was hier, wie es hier abgeht. Wir geben 10 Milliarden an Intel, aber sind nicht bereit, eigentlich das, was unsere Innovation, unsere alles so voranbringt, unser Land zu fördern und natürlich fordern. Aber ich finde, hier muss es eine grundlegende Reform geben. Man muss eine Ausbildung attraktiv machen. Man könnte danach auch sagen, hey, Betriebswirt, Fachwirt, also ich habe einen Betriebswirt gemacht, ich bin ja nicht zur Uni gegangen, aber das wurde auch nicht irgendwo gefördert. Und ich finde einfach, da muss der Staat ran, um Fachkräfte einfach wieder, dass es attraktiv ist. Ja, eine Ausbildung machen heißt ja nicht immer nur Handwerk machen oder Altenpfleger zu werden. Es gibt so viele Ausbildungsberufe, aber die Zahl der Studierenden, sie muss runterkommen. Definitiv. Und man muss die Perspektiven aufzeigen, aber natürlich studieren klingt immer schön, immer super Abenteuer, nochmal 3 Jahre länger Party im Leben. Ja, du grinst, du hast viel Party gemacht, ich sehe das.
Nein, duales Studium, ich habe duales Studium. Meine Verteidigung, ich habe direkt gearbeitet und habe nicht
überzogen. Du hast das Geld direkt versorgt.
Ich habe es direkt angelegt.
Ja, also ich finde, der Staat muss hier grundlegend etwas machen. Und man kann nicht immer nur sagen, wir brauchen das. Wir können auch nicht immer sagen, wir nehmen die Fachkräfte aus dem Ausland, weil die fehlen dann natürlich auch irgendwo, ja. Schwieriges Thema, aber wenn man etwas fordern und fördern möchte, kann man keine 8% Zinsen nehmen und man sollte Anreize schaffen, eine Ausbildung zu machen. Und das könnte man meines Erachtens nach, dass man sagt, du machst eine Ausbildung, Damit zahlst du zum Beispiel, kriegst einen KfW-Kredit garantiert für 2%, wenn du danach noch studierst, einen Meister machen willst, irgendwas. Ich glaube, es würde, also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, ich fand eine Ausbildung zu machen richtig geil und ich würde jedem empfehlen, mach ein duales Studium, mach erstmal eine Ausbildung, um sich zu orientieren, weil es gibt ja auch viele, die das Studium dreimal wechseln, weil sie sich einfach noch nicht gefunden haben und ich glaube genau dafür, ich glaube auch, wenn man einen riesen Anreiz machen würde, zu sagen, erst eine Ausbildung zu machen, würden einige auch danach sagen, nee, es gibt ja so viele Möglichkeiten, Fachwirt, Betriebswirt, mich weiterzubilden, aber dieses Gefühl auch schon mal richtig Geld zu verdienen, würde einige auch in den Berufen halten, tatsächlich.
Ja. Was halt hier nicht verstanden wird bei solchen Themen, ist halt, dass auch die Investition in Intel, ist es wirklich eine Investition, ist ja die eine Frage. Und hier wäre es ja in die tatsächliche Wirtschaftsleistung der nächsten Jahre investiert. Insofern wird das tatsächlich investieren, weil die Rendite daraus sehr wahrscheinlich eintreten wird. Und vor allem auch sehr diversifiziert und auch im Rahmen einer Gesellschaft, wofür ja die Staatsgelder da sind.
Ja, man, also man, könnte man jetzt zum Beispiel mal so sehen. Der Staat könnte doch auch sagen, wir subventionieren Ausbildungsgelder. Wir verdoppeln sie, man zahlt gar keine Steuern und Sozialabgaben. Also es wäre immer noch günstiger als 1 Million pro Mitarbeiter bei Intel.
Ja, genau. Also es gibt natürlich viele Wege, ist auch komplex, muss man glaube ich auch noch tiefer durchdringen, bevor man hier wirklich richtige Anleitung geben sollte. Aber tatsächlich gibt es sicherlich hier einen Ansatz, den man nutzen sollte. Und mal Props an alle da draußen, die einfach direkt mit einer Ausbildung auch sehr erfolgreich geworden sind. Und das ist ja nicht so, dass man, also das Thema ist ja auch, naja, mein Sohn studiert nicht, was? Ne? Es geht ja nicht.
Ja.
Also
dieses Abitur müssen,
also müssen alle unbedingt Abitur haben, auch wenn sie es nicht können, aber die müssen da durchgeschliffen werden. Und es ist ja überhaupt nicht verwerflich zu sagen, nö, ich bin halt mit dem Mittelschulabgang einfach raus. Das hat mir gereicht und jetzt habe ich meine Passion gefunden, habe meinen Beruf, bin vielleicht sogar Handwerker, was auch immer, musste wahnsinnig viel Kohle für den Meister auf den Tisch legen, was mir völlig, also wirklich völlig abhanden kommt.
Deswegen machen ja auch viele tatsächlich keinen Meister, weil es einfach viel zu teuer ist.
Kann aber eigentlich auch nicht sein. Und dann, also absolut Respekt für alle, die einfach so es schaffen, nach einem Mittelschulabschluss einen ordentlichen Job mit einem ordentlichen Verdienst für sich und auch damit glücklich sind, das ist perfekt. Und also wie viele unglückliche Studenten gibt es, die am Ende des Jahres oder die am Ende ihres Studiums nach, keine Ahnung, und da rede ich jetzt nicht von Ärzten oder so, die hier wirklich eine wahnsinnige Laufleistung haben in ihrem Studium, sondern eher von irgendwelchen Studiengängen, die sie dann wieder verschoben und andere Richtungen, die dann mit Mitte 30 irgendwann mal einen Job finden und dann trotzdem nichts mehr nehmen, als es hätten mit dem Mittelschulabschluss auch geschafft. Also
ich kenne sogar Menschen, die haben erst studiert und dann eine Ausbildung gemacht, weil sie keinen Job gefunden haben, nachdem sie Ostslawistik studiert haben.
Hammer's doch. Ich denke, danach kann nicht mehr viel kommen. Ich möchte meinen Flop mitbringen und zwar FedEx. Sie meldeten Quartalszahlen und naja, es ist ein bisschen Schrumpf angesagt. Im Moment, das Volumen hat sich weltweit verringert. Die Gewinnprognose blieb hinter den Erwartungen des Geschäftsjahres zurück oder hinter den Erwartungen der Analysten für das Geschäftsjahr zurück. Knapp 800 Millionen Dollar weniger Umsatz hat man gemacht als erwartet. Der Gewinn wurde natürlich durch erhöhte Betriebskosten und Infrastrukturkosten belastet. Die Aktie leicht bewegt. Es sind halt so klassische saisonale Bedingungen, die jetzt natürlich auch abstrahlen auf die Deutsche Post, die DHL Group, wie sie bald heißen wird, denn die Deutsche Post AG ändert auch ihren Namen und wird dann bald unter dem Namen DHL Group agieren, auch an der Börse. Also da nicht wundern, wenn das mal umgebucht wird. Das sieht dann einfach nur ein bisschen anders aus. Liegt auch daran, dass man mehr als 90% des Umsatzes mittlerweile außerhalb von Deutschland macht. Und, was ich sehr witzig fand oder sehr interessant finde, dass der neue CEO von DHL Group im Prinzip sagt, dass das Wort Deutsche Post, also das Deutsche im Namen, international im Handel, gar nicht so gut angesehen ist aktuell. Das heißt, deswegen geht man hier auf DHL Group, dass man eben international besser performen kann. Mal schauen, ob das klappt.
Wahnsinn, ja, wusste
auch,
ich gar nicht.
Ja, dieses German-Ding ist halt auch irgendwie raus. Ne? Also offensichtlich haben wir nicht mehr so ein gutes Image.
Weltweit. German Subvention.
Ja, wenn er Geld braucht.
Promoter.
Genau, kommt dahin. Kommen wir zum Hauptthema. Der liebe Achim hat sein Depot vorgestellt.
Ja.
Und, oder hat es heute mitgebracht und uns hier, ja, mitgegeben, an die Hand gegeben. Und Philipp, möchtest du kurz zu seiner Strategie etwas
bitte
sagen?
Zu meiner Strategie. Ich setze auf Wachstums- und Value-Aktien. Mein Kerndepot besteht deswegen aus Microsoft, Apple und den Nasdaq 100 ETF. Letzteren bespare ich mit 200 Euro im Monat. Gleiches gilt für Berkshire. Hier baue ich über einen Sparplan mit 100 Euro im Monat eine Position auf. Die restlichen Werte sind aus meiner Sicht unterbewertet und ich musste zuschlagen. Air Products nahm ich als Ersatz für BASF ins Depot, weil mich die BASF nur noch genervt hat und deren China-Strategie für mich nicht überzeugend bzw. zu riskant ist. Perspektivisch plane ich Einstieg bei United Health, Danaher hier, Illinois Toolworks, McDonald's, eventuell Daikin, eventuell Nike. Für mich als Episode interessiert, was mich als Episode interessiert, ist eine Grundlagenfolge über den Aufbau eines Depots. Können wir gerne mal mitnehmen.
Genau, nehmen wir mit.
Und als Idee. Jetzt steigen wir direkt ein. Erstmal, also was sagst du zu seiner Strategie?
Ja, gefällt mir gut. Ich bin ja ähnlich offensiv unterwegs. Ich mag auch Wachstumstitel einfach, weil sie werden die Zukunft gestalten und damit natürlich auch gewinnen. Sicher nicht alle, aber am Ende des Tages ist im Nasdaq 100 so viel vertreten, was die Größten sind, die tatsächlich den größten Wandel vorantreiben. Und davon kann man, glaube ich, auch am besten mit profitieren. Insofern gefällt mir die Strategie auch sehr gut. Value-Aktien, bei denen, die er dabei hat, das kann ich schon mal vorwegnehmen, sind Value-Aktien, die trotzdem noch ordentlich wachsen, also typische so Marke-Dauerläufer. Ne? Und das gefällt mir natürlich auch super gut, weil man einfach beides mitnimmt, Dividendenwachstum, die Kurssteigerungen und so fort, weiter und so fort. Das sind im Prinzip sehr gute Voraussetzungen für ein zukünftig gut aufgestelltes Depot, in meinen Augen.
Ich schaue gerade mal rein, bevor ich jetzt was Falsches sage, was hier im Nasdaq 100 ist. Boah. Also erste Position, also er hat einen Klumpen in seinem Depot.
Das ist klar.
Das muss man sagen.
Das ist ihm bewusst,
würde ich sagen. Und der Klumpen ist, er bespart den Nasdaq 100 mit 100 Euro und die größte Position im Nasdaq 100 ETF ist mit 13,28% Microsoft und Apple mit 12,59%, ja. Also da geht einfach mal fast, mehr als 25%, also mehr als ein Viertel von diesen 200 Euro, die er bespart jeden Monat, also 50 Euro, gehen in diese zwei Unternehmen.
Genau.
Dazu hat er Microsoft-Aktien im Wert von 7.814 Euro und Apple-Aktien im Wert von 6.750 Euro. Also Klumpen, fertig.
Absolute Klumpen, ja.
Das würde ich tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, ändern.
Erweitert sich dann aber noch um Amazon, weil das nämlich die drittgrößte Einzelposition ist, die auch im Nasdaq 100
mit 6,61 auf Platz 1 ist. Also er genau. Bespart seinen Klumpen weiter. Mhm. Persönlich ist mir das, finde ich das nicht so, diese Strategie zu sagen, Wachstums- und Value-Aktien. Also ich finde, da braucht man ein Gleichgewicht. Ich persönlich würde den Nasdaq 100, ich würde ihn austauschen gegen ein vielleicht MSCI World. Wenn ich aber weiter in den USA investiert sein möchte, vielleicht sogar gegen den S&P 500. Da hat man vieles mit drin, aber ich finde einfach hier, wir sind hier bei fast 30%. Nee. Also das ist mir zu viel Klumpen. Ich kann aber auch verstehen, wenn er sagt, das sind meine Zugpferde. Dann würde ich aber nichtsdestotrotz, dann kann man auch einfach sagen, ich nehme zum Beispiel den S&P 500 ETF, bespare 150 Euro. Klar, da habe ich auch die anderen drin. Aber das muss ich jetzt auch nochmal gucken. S&P 500 ETF, also nicht, dass ich jetzt hier Blödsinn rede. Dass man einfach sagt, man reduziert das und dann nehme ich diesen Klumpen und spare einfach weiter. Also in Apple, Microsoft und Amazon. Da würde ich lieber direkt die Aktie halten. Also verstehst du, was ich meine? Ich würde einfach lieber dann direkt weiter meinen Anteil dort tatsächlich erhöhen als über einen ETF. Hier haben wir Apple mit 7%, Microsoft mit 6% und Amazon mit 2,8%. Das würde ich einfach sagen, ich würde das umschichten, reduzieren, wenn ich sagen würde, nee, ich will weiter in die 200 Euro über einen Sparplan investieren, dann einfach Microsoft, Apple, Amazon weiterlaufen lassen. So würde ich es machen. Das ist mir zu viel Klumpen. Wie siehst du es?
Was die ersten Positionen, wir sind ja noch nicht alles durchgegangen. Ich bleibe mal auch in der Etappe, wo du gerade bist, bei den ersten vier Positionen mit dem Nasdaq 100.
Ja.
Ich kann es nachvollziehen, dass man zum Beispiel den Nasdaq 100 nimmt, nicht wegen der Aktien Microsoft, Apple und Amazon, auch wenn sie einen Großteil davon ausmachen, keine Frage, sondern wegen den restlichen, die da eben auch in diese Höhen mal schießen könnten. Weil das sind aus der zweiten, dritten Reihe sowas wie ServiceNow und Co., die nicht den großen Anteil haben, aber man gleichzeitig schon mit drin ist. So ein bisschen wie der Basket, den wir manchmal bei Trading 2 in 2 bauen, wo wir sagen, okay, klar ist die höhere Gewichtung bei den Aktien, die gut gelaufen sind. Man könnte es jetzt reduzieren, kann man bei einem ETF nicht machen, okay. Aber die restlichen Prozente, die eben etwas kleiner sind, die ich aber einzeln eigentlich nicht aufbauen wollte, sind da damit dabei. Das könnten auch die nächsten Apple, Microsoft und Amazon der nächsten Jahre sein. Das heißt, wenn ich die Strategie Wachstum fahre, würde ich da auch, es sind alles Gewinner. Also wir reden bei Nasdaq 100, sind alles Gewinner im Technologiebereich, weil man könnte theoretisch auch 5.000 machen.
Klar.
Es gibt ja sehr viele gelistet, die letztendlich an der Nasdaq dabei wären. Jetzt hat man hier die 100 größten und ich glaube, wenn man den Blick abseits von diesen Top, auch wenn sie, wie gesagt, einen gewissen Anteil davon, einen großen, bedeutenden Anteil haben.
Die Top 10 machen 56% aus.
Genau. Und vielleicht steckt aber eben genau da weiter unten noch der Hebel, weil man könnte sie auch alle einzeln kaufen, das ist auch kein Thema, ne? Und lässt er eben die oben weg. Gut, ist halt sehr viel Aufwand. Vielleicht das, was man dann eben nicht haben möchte, das ist ja genau der Vorteil eines ETFs. Klar ist der Club im Hoch. Ich würde ihn behalten, tatsächlich.
Oder behalten und jetzt einen neuen besparen können.
Würde aber bei zusätzlichen Investitionen wegkommen. Also klar, Sparplan und so, lass laufen, alles gut. Aber bei zusätzlichen Investitionen, auch in Einzelaktien, würde ich tatsächlich eher die breitere Streuung auch in anderen Bereichen suchen, dass das weitergeht. Dass es eben nicht dieser der Sektor, würde ich sagen, kannst einen Haken machen, passt in der Investitionsquote, aber eben in der Diversifikationsquote würde ich definitiv jetzt die Breite aussuchen. Und da können wir ja mal weitergehen.
Ich habe noch eine coole Idee für einen ETF. Wenn man wirklich sagt, jetzt auch du sagst ja die Breite suchen. Es gibt einen ETF auf den Russell 2000. Und da haben wir natürlich die 2000 größten Unternehmen aus den USA. Und da machen allein die 10 größten Positionen 3,44% aus. Also es muss ja nicht immer MSCI World oder S&P 500 sein. Ich stimme dir zu, Nasdaq 100 jetzt nicht verkaufen, den einfach liegen lassen. Aber jetzt meine Alternative suchen.
Ich würde vielleicht, oder man sagt, okay, ich haue jetzt den Sparplan raus und nehme es mit in diesen anderen ETF. Die Frage ist, ob er überhaupt bereit ist zu sagen, okay, ich möchte jetzt einfach grundsätzlich in die 2000 größten wie beim Russell, weil da sind natürlich auch Unternehmen dabei, keine Klar. Ahnung, ob die wirklich eine Zukunft haben oder nicht. Und das ist ja bei Nasdaq 100 sehr wahrscheinlich beim größten Teil der Fall. Na, also zumindest in der Größe. Und daher kann ich das, also würde ich es niemals ersetzen, definitiv nicht. Nasdaq 100 ist in meinen Augen einer der besten ETFs. Disclaimer, weiß, bespare ich ja selber. Würde ich tatsächlich so mitgehen, würde dann tatsächlich, wenn man sagt, ich möchte andere Sachen, die, also bei Nasdaq 100 ist ja auch ein gewisser Wachstumstreiber drin, beim Russell 2000 muss man ein bisschen, ne, also ist gesetzter. Ja. Die Frage ist, ob das dann überhaupt zur Strategie passt. Das müsste er sich dann selber fragen und dann auch darauf natürlich eine Antwort finden. Beide Wege sind völlig legitim und natürlich. Das ist Meckern auf sehr hohem Niveau. Ja. Das darf man auch nicht sagen, weil
also
der Erfolg
behalten,
gibt ihm ja auch recht, ne? Das ist ja keine Frage.
Vielleicht aber nichtsdestotrotz einfach mal einen anderen ETF anfangen.
Zu besparen. Ne? Genau, um einfach die Breite zu diversifizieren, das passt schon. Deutsche Post ist die nächstgrößere Position. Ist nicht schlecht gelaufen, hat also richtig guten Einstieg gefunden und ich glaube, da hat er einfach genau das gemacht, was er sagte, dass er für sich die Einzelwerte dann gekauft hat, wenn sie in seinen Augen so unterbewertet waren, dass er zuschlagen musste und da muss man sagen, bei Deutsche Post hat er alles richtig gemacht. Chapeau für die Entscheidung, BASF rauszuschmeißen und Air Products and Chemicals reinzubringen. Klar, hätte es auch eine Linde getan, eine Air Liquide, aber ich glaube auch damit wird er mehr Erfolg haben als mit einer BASF auf Dauer.
Ja.
Da bin ich felsenfest davon überzeugt und finde auch das eine sehr gute Ergänzung, weil hier haben wir schon so diese defensiv, aber trotzdem noch stetig steigende Geschichte, die man bei Air Products hat. Wie gesagt, Deutsche Post sehe ich es ähnlich. Also auch die haben natürlich eine ordentliche Zukunft vor sich, da bin ich eigentlich relativ guter Dinge, macht total Sinn. Bei Zoetis sieht es so aus, wäre gerade eben erst rein, zumindest
coole
von der Entwicklung.
Idee. Gefällt mir richtig gut, die Aktie.
Ich bin investiert, auch hier Disclaimer, man weiß.
Du bist investiert?
Ich bin investiert, ja. Hast mir im letzten Depot-Replik wohl nicht richtig zugehört. Oder war es zu viel?
Schande, ja.
Ehekrise. Nein, also
ich bin dir nicht gut
auf
genug.
Dem Niveau fand ich es tatsächlich interessant und finde es auch nach wie vor interessant, kann man durchaus machen. Und ich glaube auch hier eher so eine Art halten bis bei Überwertung eintreten sollte, wenn es so der Fall sein sollte, finde ich auch richtig. Dann, was soll man sagen, Paychecks, ja, auch hier Disclaimer, weil sie sind investiert.
Buy and hold till I'm old.
Genau.
Pfizer?
Auch gerade übrigens bei Paychecks würde sie sogar Nachkauf nochmal anbieten, weil natürlich jetzt gerade eine sehr, sehr gute Gelegenheit nach einem Ausbruch, wir haben es heute schon bei Microsoft angesprochen, bei vielen anderen Aktien ist auch eingetreten, wenn der Ausbruch aus dem charttechnischen Abwärtstrend kommt, ist es ein Kaufsignal und dann auch ein Startschuss für eine auf monatsbezogene mehrere Monate natürlich hinweg gute mögliche Rallye, wenn nichts dazwischen kommt.
Pfizer
haben wir
einmal Unternehmen,
Biotech und Pharma passt.
S&P Global auch mega.
Cooles Unternehmen,
also, tolle Ratings und es gibt den S&P 500 ETF. Zwinker Smiley.
Ah ja, genau.
Nasdaq auch, also jetzt auch mit der Übernahme könnte alles ein bisschen schwer verdaulich werden, man wird jetzt aktuell ein bisschen verwässert. Ich rechne nicht mit großen Kursbewegungen bei Nasdaq 100 in den in der kurzfristigen Zukunft. Also ich glaube nicht, dass die Aktie jetzt 15-20% anspringt in den nächsten paar Monaten. Hm. Ich glaube, hier ist Geduld gefragt. Aber wenn klarer wird, wie sich die Übernahme auszahlt, geht es wieder nach oben.
Wenn sie, ich meine, es dauert ja eine Weile. Die Übernahme wird auf 6 Monate datiert. 6 bis 9 Monate, hat Nasdaq selber gesagt. Und insofern wird das definitiv die Monate dauern, bis hier eine Klarheit reinkommt, ob der Deal überhaupt zustande kommt und so weiter. Ja. Das sind ja alles Themen. Aktuell hält sich auf dem Niveau, wo es runtergefallen ist. Vielleicht hat er diese Chance genutzt. Ich weiß nicht, wie alt die Position ist. Wenn nicht, ich denke trotzdem langfristig ein super Einstieg und auch kein Fehler. Allerdings hier vielleicht, wenn wir beim Klumpen waren, Nasdaq ist wieder abhängig von dem Erfolg der Technologieaktien. Ja,
also er hat schon
vielleicht mit S&P Global hätte es vielleicht auch schon getan,
hätte
ich jetzt gesagt, im Bereich der Finanzwerte. Ne? Kann es aber verstehen, dass er die Unterbewertung sieht und kann es auch total nachvollziehen, weil mir ist eine Tech-Klumpen auch nichts Fremdes. Mache ich auch gern, bin ich auch immer dazu bereit, weil ich auch die Rücksätze hinnehmen kann. Ne? Das können manche natürlich nicht, da muss man immer für sich selber entscheiden, was tut mir weh und wann tut es mir nicht weh. Ansonsten noch die Berkshire Hathaway, da läuft der Sparplan. Ich glaube auch hier langfristig kein Fehler.
Ich gehe gerade so ein bisschen weg von dem ETF auf die USA. Wenn wir sagen, wir würden den Nasdaq 100 behalten, wir besparen jetzt auch eine Berkshire. Berkshire ist ja eigentlich so, die sind ja viel mehr. Die sind Eisenbahn in den USA, die sind Industrieunternehmen, die sind Einzelhandel in den USA, die sind Aktienbeteiligung. Auch hier wieder ist natürlich Apple mit dabei.
Stimmt.
Mal was ganz Verrücktes, ich würde mich mal außerhalb der USA vielleicht nach schönen, soliden Aktien umschauen. Mhm. Eine Linde, also sind jetzt auch in den USA. Aber ich glaube, auch in Europa könnte man vielleicht...
Ein schönes Beispiel.
Ja, oder ein MSCI World, da ist ja auch Europa mit drin. Er fokussiert sich sehr, sehr stark, bis auf natürlich die Deutsche Post, in den USA.
Das stimmt, kann ich aber total nachvollziehen.
Kann man nachvollziehen. Die Frage ist, was möchte er jetzt machen? Und er ist ja überzeugt, United Health... Denner hier. Mhm. Ich glaube, richtig schön hier in dieses Depot wäre eine McDonald's. Da hast du Immobilien mit dazu, du bist weltweit ein bisschen diversifizierter. Ich würde als nächstes tatsächlich McDonald's hier kaufen.
Wobei ich, also ja, McDonald's bin ich voll bei dir, keine Frage. Aber die Diversifikation über das ganze Welt ist eigentlich bei dem Depot echt gegeben. Ne? Also
klar, also alle, das Depot ist nicht schlecht.
Also gerade Microsoft, Apple und Amazon verdienen ja nicht, also schon auch einen sehr großen Anteil eben nicht in den USA, sondern also auch schön breit gestreut. Das ist vielleicht jetzt eher für Berkshire Hathaway nicht der Fall, aber tatsächlich geht das mal noch, wenn es darum geht. Und am Ende Europa, hier steht man sich halt, also Entscheidungswege von 2 Jahren für Genehmigung, wo halt hier 2 Monate sind in den USA. Also dass wir da einfach besser aufgestellt sind und auch aus Investorensicht da die attraktiveren Markt vor uns haben, geschenkt, ne? Ist also absolut nachvollziehbar. Vielleicht tatsächlich diese aus der zweiten Reihe, die deutschen Unternehmen oder auch europäischen Unternehmen aus der zweiten Reihe nutzen und nehmen und vielleicht da und
MSCI Small Cap gibt es auch oder Small Mid Cap ETFs.
Ja, vielleicht kann man da noch was finden, das stimmt. Die aber auch, wie gesagt, auch gerade beim Einzelstockpicking, wenn man sagt, das muss schon unterbewertet sein und muss eine gute Chance darstellen.
Das ist aber bei Mid- und Small Caps eigentlich gute Chancen.
Da gibt es gute Chancen, aber man sollte darauf achten, dass es so, oder dort mal suchen.
Ja.
Wenn man sagt, was ist für mich günstig, wieso bin ich zum Beispiel, welche Anforderungen habe ich genutzt, um zum Beispiel bei Nasdaq reinzugehen oder bei Pfizer.
Ne? Ja.
Diese Maßstäbe mitnehmen, um mal in die zweite Reihe zu schauen, vielleicht auch außer abseits der USA und da zu schauen, ob man vielleicht was findet, was eine Überperformance ermöglichen könnte. Mit dem Hinblick der Risiken. Ne? Und ich glaube, da wäre das nochmal eine schöne Erweiterung. Aber jetzt nicht auf Zwang unbedingt Europa kaufen. Also würde ich auch nicht
machen. Nee, aber so versuchen, über den Tellerrand hinaus zu gucken.
Absolut, ja. Und United Health, klar, die Chance war da.
Ja.
Ist sie vielleicht auch immer noch. Ne?
Ja.
Alles gut. Denn hier würde ich warten auf den Ausbruch. Illin & Toolworks, Dauerläufer, alles schick. McDonald's genau das Gleiche. Daikin, auch ein sehr gutes Geschäftsmodell, ist auch klar.
Ich hätte ja fast Denner hier nachgekauft die Woche.
Na, du sollst ja warten, bis ich dir sage, dass er ausgebrochen ist.
Habe ich nicht. Hören. Ich habe gesagt fast. Ich habe Rollins gekauft.
Deswegen. Weh, du hättest mich nicht gefragt vorher. Und Nike, ja, warum nicht? Ne? Kann man immer machen. Verdienen auch weltweit Geld, darf man vielleicht auch nicht vergessen.
Also fassen wir es zusammen. Schönes Depot,
das schon,
weiter so.
Genau, weiter so ist vielleicht genau das, was man unterstreichen sollte. Das heißt, weiter so im Sinne von weiter aufbauen, diversifizieren, vielleicht auch mit einem anderen ETF, eben wie gesagt, um hier einfach ein bisschen Breite noch zu bringen, Risiken runterzunehmen von manchen Aktien. Und es ist auch die Frage natürlich, ob er zum Beispiel vorhat, so Etis, wenn es gut gelaufen ist, einfach mal zu verkaufen oder auch Pfizer, ne? Also die Chance, die er eben günstig sieht, weiter oben verkauft oder nicht, kann er uns ja gerne nochmal per Mail schreiben, dann wird das zumindest dann auch mal wissen. Und trotzdem, sehr gutes Depot, sehr gut aufgebaut und ich glaube, der Erfolg gibt ihm ja auch recht, da ja hier auch überwiegend grüne Zahlen zu sehen sind. Und
das stimmt.
Liebe Grüße daraus. Danke für den Mut. Wir haben noch zwei weitere Anfragen für einen Depot-Roast.
Ja.
Ich glaube, die nehmen wir mit auf Halte für den nächsten Monat. Da werden wir wieder dieses Format bringen. Und ich glaube, da schauen wir mal, wer dann als nächstes dran ist.
Ihr dürft uns trotzdem auf Instagram folgen und mit Nachrichten bombardieren. Bitte solltest du zuhören oder ihr zuhören. Wir brauchen keine Digital-Marketing-Support-Menschen.
Ja.
Bitte nicht. Bitte. Und wir wollen auch keine Bitcoins kaufen.
Die hören uns auch nicht zu, Philipp.
Glaubst du?
Nein, die hören uns nicht zu, sonst würden die ja wissen, was wir machen.
Die schicken uns sogar schon tolle Videos.
Einfach so
und danach kam da die Sprachnachricht, nicht, dass ihr denkt, ich schicke das ja an alle.
Nein, nein.
Ich weiß natürlich, dass ihr zwei seid.
Ja.
Wir sind viel mehr, denn wir haben eine geile Community.
Das stimmt.
Apropos Community.
Wir haben eine Mail bekommen. Und,
also wer immer Mail schreibt, muss ich immer schon sagen, Hut ab.
Ja, das stimmt.
Finde ich cool.
Das ist,
info@modernvalueinvesting.de können uns gerne eine Mail schreiben.
Genau. Und das war eine Mail, das hat tatsächlich dazu erstmal beigetragen, dass man einfach mal neu drüber nachgedacht hat.
Ja.
Und die E-Mail lautete eventuell jetzt mal zur Information beziehungsweise warnen, in Anführungsstrichen.
Ja.
Stichwort Value Trap. Ihr haltet die Aktie ja für eine Aktie forever. PS, ich bin begeisterter Hörer, aber auch kritisch. Und erstmal gleich vorweg, ich mag es sehr, wenn die Community so mitarbeitet, kritische Fragen stellt, aber auch kritische Einwände bringt. Der Jörn in diesem Falle hat geschrieben und es geht darum, er hat uns eine Grafik dazu geschickt, die könnten wir vielleicht, wenn wir wollen, auch mal auf Instagram posten, damit man das zumindest dann nachhinein des Podcasts auch mal sehen kann. Und da geht es so ein bisschen darum, wo welche Fonds am meisten einsammeln oder welche Unternehmen am meisten einsammeln in Sachen Geldanlage. Und da ist T. Rowe Price und Franklin noch, Franklin Templeton heißen, glaube ich, ja genau, sind die zwei, die über die letzten zwei Jahre, das darf man vielleicht, muss man dringend noch mit erwähnen, hinten anstehen mit dem Kapitalzufluss beziehungsweise Kapitalabfluss. Ja. Denn was macht das Geschäftsmodell aus? Sie verwalten Management, also sie managen quasi das Kapital der Kunden, der jeweiligen, und das natürlich über verschiedene Wege, das darf man auch nicht vergessen. Und und da gibt es natürlich, wenn es gerade nicht so gut an den Börsen läuft, sinkt natürlich zum Beispiel, also einfach das verwaltete Management. Bei T. Rowe Price wird das zum Beispiel jeden Monat auch dem Markt mitgeteilt, wie sich das entwickelt hat. Und das natürlich auch bei den anderen, ne? Also auch bei Invesco ist es der Fall, bei JP Morgan, auch da wird das natürlich immer wieder auch wieder geupdatet, wohin sich diese Reise entwickelt. Und letztes Jahr ist ja relativ viel Kapital abgezogen worden. Dieses Jahr ist es so in dieser Übergangsphase, also generell jetzt am Markt, weil man eben merkt, Inflation ist hoch, die Leute brauchen ihr Geld, beziehungsweise sind auch gerade ein bisschen skeptisch. Wir haben es selber auch erkannt, letztes Jahr war ein schweres Börsenjahr, also sind nicht nur die Investitionsvoluminas gesunken, dass man neue Sachen investiert, sondern eben auch die Bewertungen der Investitionen, was natürlich auch dazu beiträgt, dass das verwaltete, gemanagte Vermögen geringer wird. Das vielleicht mal zum Hintergrund, um das erstmal so auf eine gemeinsame Basis zu stellen. Und jetzt geht es eben darum, dass zum Beispiel Vanguard in den letzten zwei Jahren plus 1,3 zugelegt hat. iShares zum Beispiel, also sprich von BlackRock, 6,8%, was natürlich sehr deutlich ist und was auch zeigt, dass die ETFs sehr, sehr gut laufen, also dass das ein echter Wachstumsmarkt ist. Bei Vanguard übrigens auch. Fidelity mit minus 0,4 zum Beispiel. American Funds minus 2,4. Und dann noch ein paar andere. Bis hin zu, und das ist jetzt bei T. Rowe Price aktuell noch der Fall, mit minus 7,2%. Und eben Franklin Templeton mit minus 8,1%. Und hier in dieser Grafik ganz deutlich zu sehen, also ist dann auch zu sehen, dass mit T. Rowe Price und Franklin Templeton beide natürlich fokussiert sind auf dieses aktive Portfolio-Management.
Ja.
Und dass sie eben doch Abflüsse haben. Und jetzt sollten wir uns, wir haben ja mal gesagt, T. Rowe Price Group, Unternehmen für die Ewigkeit, war auch meine Aussage, würde ich auch so weiterhin übrigens unterstreichen. Ich sage auch gleich warum. Dass sie im Prinzip am meisten hier leiden drunter. und ob das dann vielleicht sogar nicht gut ist für die Aktie, weshalb man dann ans Verkaufen denken sollte oder vielleicht mal auf nicht kaufen, beziehungsweise da das Risiko mit ansprechen sollte. Soll ich direkt
bitte,
meine Meinung dazu
bitte,
sagen?
Bitte, du bist investiert.
Genau. Ich gehe mit auf dieser kurzfristigen Betrachtung der 2 Jahre, haben wir Abflüsse gesehen. Dass die beim ETF nicht so stark waren, wie vielleicht erstmal natürlich bei den, ich sag mal auch gemanagten Sachen, ist auch klar. Jetzt hat, ich spreche jetzt mal nur T. Rowe Price, weil damit habe ich dann nochmal, ich habe mich da auch nach der Mail natürlich tief damit beschäftigt, ja, um hier, ich sag mal, eine Aussage treffen zu können, weil ich bin immer offen für diese Kritik, vielleicht ändere ich auch meine Meinung dahingehend, klar, und dann nehme ich das natürlich gern mit, ne? Deswegen bin ich auch immer dankbar für solche Einwände. Hab's mir aber nochmal angeschaut und was bei T. Rowe Price Group der Fall ist, sie haben ja mehrere Sparten. Und neben den Pensionsplänen und so, was sie alles halten für ihre Kunden, auch im Größeren, auch für Institutionelle, was nach wie vor in einem sehr, sehr starken Markt ist, haben sie auch aktives Portfolio-Management, dass sie selber investieren in Unternehmen. Und da sind sie, weil sie höhere Risiken eingehen, weil sie in Unternehmen auch der Zukunft relativ viel investiert sind. Man sieht das, wenn man mal die Beteiligungen anschaut von, ich sag mal, kleineren Unternehmen. Das habe ich auch immer mal im Podcast erwähnt. Ich würde in dieses Unternehmen nicht investieren, obwohl ich dieses Geschäftsmodell gut finde, weil T. Rowe Price Group da schon mit 10% Anteil oder 8% oder was auch immer schon mit dabei ist. Das heißt, hier sind auch einige Unternehmen, die von der Bewertung her in 2022 sehr stark runtergefallen sind. Das hat man auch gemerkt natürlich an dem zu verwaltenden Vermögen, weil wenn eine Aktie oder größere Beteiligungen damit fallen, das darf man nicht vergessen, ist richtig breit gestreut, keine Frage, aber auch viel auf Zukunft gerichtet, auf Tech, hätte ich jetzt gesagt, beziehungsweise auf Zukunftsthemen. Ja. Und der Hebel ist natürlich hier an den höheren Downside zugrunde liegend. Vor allen Dingen im letzten Jahr. Wir reden ja von den letzten 2 Jahren. Das heißt, dass jetzt übrigens die letzten Monate ist immer wieder gestiegen. Jetzt letzten Monat waren es 0,5% Abflüsse. Also Abflüsse, müssen ja nicht mehr nur Abflüsse sein, dass man es zurückgenommen hat, sondern eben auch, dass einfach die Werte gesunken sind. Ne? Das ist im Prinzip so eine Rechnung auf Augenhöhe. Ja. Und sonst sind die letzten nur das ganze Jahr bisher gestiegen wieder, also Zuflüsse zu vermelden.
Ja.
Und dass die natürlich bei iShares, bei einem, ich sag mal, dem etabliertesten der ETF-Anbieter, dass das natürlich dann eher Fahrt aufnimmt, wenn die Märkte steigen, weil die Leute eben wieder kaufen, was man natürlich auch an den Märkten merkt, wenn bei BlackRock die ETFs so stark steigen, ist das definitiv marktrelevant. Das ist klar, weil ETF selber, nur der Einzelne, ich meine, iShares wüsste jetzt nicht, wie weit sie groß jetzt anbieten, auch vermögensverwaltende Tätigkeiten zu machen. Ne, also nicht nur ETF, sondern auch die anderen Sachen, also einen klassischen Fonds oder so.
Ne, das machen sie, steht das, ja hier, BlackRock für 690.
Genau, aber da stehen auch minus 5,3.
Also hat auch Abflüsse gehabt, ja. Genau. Man darf ich da kurz rein?
Ja, gerne.
Man darf auch nicht vergessen, sie verwalten auch Pensionsfonds und auch sind Anbieter für verschiedene Pensionskassen. Und auch da, wenn es einer Wirtschaft nicht gut geht, dann greifen auch ältere Menschen auf ihre Rücklagen fürs Alter zu und ziehen Geld ab, ja, weil sie einfach Geld brauchen.
Genau.
Das auch nochmal als absolut, genau. Hinweis. Und T. Rowe Price macht sehr, sehr viel Vermögensverwaltung.
Richtig, genau. Und sind auch ein Großteil eben bei den Pensionsplänen dabei. Und diese 2 Effekte, die wir jetzt gesagt haben, spiegeln das wider, dass in den letzten 2 Jahren hier insgesamt, zumindest wenn man einfach nur die Zahlen des verwaltenden Vermögen anschaut, dass die weniger geworden sind und deutlich mehr als deutlich stärker als iShares. Das heißt, es sind 2 verschiedene Investmentmodelle. Wenn ich sage, ich möchte einen ETF-Anbieter kaufen, weil das Wachstum für ETFs groß ist, dann ist BlackRock, wenn man die Pille schluckt, dass es auf der anderen Seite natürlich auch ein Minus gab, auch absolut nachvollziehbar, dass man einen anderen Weg geht. Ne? Also dass man sagt, BlackRock kaufe ich. BlackRock, in meinen Augen auch eine Aktie, genauso wie T. Rowe Price Group, für die Ewigkeit. Ne? Und T. Rowe Price Group sehe ich weiterhin als absolut fundiert, einfach weil sobald die Märkte jetzt nachhaltig wieder steigen werden, die Situation mit Inflation und auch mit der Unsicherheit der steigenden Zinsen, also auch dass der Peak der steigenden Zinsen erreicht wurde, der Gipfel, dann werden wir auch hier wieder Zuwächse sehen, spätestens. Ich glaube auch, dass jetzt diese Reise weitergeht, dass man allgemein Zuwächse sieht. Das war jetzt ein Monat, wo es nicht so war und die restlichen Monate liefen ja schon gut. Und dann wird man auch einfach wieder genauso wie vorher. Und wenn man jetzt nämlich mal nicht nur die letzten 2 Jahre betrachtet, sondern die letzten 10 Jahre, dann steht da plötzlich eine ganz andere Zahl. Und T. Rowe Price Group ist explodiert nach der Corona- oder zur Corona-Pandemie, weil viel Geld da war. Der Markt war liquide, extrem liquide. Die Sonderzahlungen in den USA haben direkt Wirkung gezeigt. T. Rowe Price Group hat sehr viel mehr verwaltet. Es ist enormst in die Höhe gegangen. Um dann jetzt diesen Einmaleffekt der Corona-Zeit, der Corona-Zahlungen, der Subventionen in dem Bereich im Prinzip irgendwo die Folge, dass es jetzt erstmal zurückkommt auf eine Normalität. Und das wird T. Rowe Price jetzt eben, oder ist schon eingepreist. Die Aktie hat eine Bodenbildung par excellence hingestellt oder hingelegt. Das heißt, auch hier ist eigentlich das Risiko nach unten relativ begrenzt. Klar kann der brechen, keine Frage, aber spricht gerade nicht viel dafür. Und außerdem sind sie finanziell so stark aufgestellt, dass ich mir da eigentlich relativ wenig Sorgen mache.
Ja, ich bin da ganz bei dir. Das ist auch für mich ein Dividendenwachstumswert. Sie schaffen die Dividenden stabil zu erhalten.
Und noch ein was vielleicht allgemein.
Und man soll ja auch, Entschuldigung, kaufen, wenn die Kanonen donnern und wenn sich niemand dafür interessiert. So. Also wenn nicht jetzt, wann dann,
genau. Nee, aber was ja ganz wichtig ist, auch solche Zeiträume von 2 Jahren, Entwicklungen innerhalb der letzten 2 Jahren, wenn sie wenn sie erklärbar sind oder wenn man sich das so ein bisschen, ne, man sollte dann nicht über jedes kleine Stöckchen springen und so sagen, jetzt hinterfrage ich die Position. Man kann es hinterfragen, wenn es wirklich sowas ist wie, keine Ahnung, Übernahme, wie bei Bayer, Monsanto, ne, keine Ahnung, das ist mal als Beispiel. Wenn es wirklich richtig fundamental ins Eingemachte geht, aber bei solchen etwas kleineren Stöckchen kann man zwar drüber nachdenken, alles gut, alles fein, aber nicht immer gleich sagen, okay, die Aktie wird komplett raus sein aus dem Buy-and-Hold-Schematik. Also weißt du, allgemein alle, die hier aufgeführt sind, sind Top-Unternehmen, auch Franklin übrigens.
Weißt du, was man auch machen kann?
Ja.
Man kann tatsächlich der T. Rowe Price Group einfach über die Investor Relations mal schreiben.
Genau.
Wirklich, also die Antworten auch, ja. Wenn man fundiert, also jetzt nicht, warum ist der Kurs gesunken um 20%, aber wenn man richtig mal fragt, was machen sie dagegen zum Beispiel, damit diese Outflows, weil sie bieten ja zum Beispiel auch aktive ETFs langsam an und solche Sachen. Also da hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten. Kommen wir zur Investment. Achso, wenn ihr eine Frage habt, info@modernvalueinvesting.de oder auf Instagram sind wir erreichbar. Investment-Idee der Woche. Du darfst anfangen.
Genau, also ich generell finde die Dow Jones Werte gerade interessant. Warum? Weil der Dow Jones als Index ausgebrochen ist aus seinem Abwärtstrend und diesen schon bestätigt hat, diesen Ausbruch. Das heißt, während jetzt
den
Abwärtstrend gebrochen
und
den Aufwärtstrend quasi eingeleitet, also erstmal einen Seitwärtstrend, bis es dann zur höheren Dynamik kommt. Aber wir sehen ja oftmals bei Index auch oder Indizes allgemein die V-Bewegung. Haben wir jetzt bei DAX gesehen, ne? Es ist eine relativ kurze Seitwärtsphase gewesen, bis es nach oben ging, aber auch bei der Nasdaq war es so. Und Dow Jones, demzufolge, jetzt vielleicht auch ein bisschen dieser Wandel kurz wieder, die kurzfristigen Verkäufe bei den Tech-Werten, die natürlich jetzt wahnsinnig gut gelaufen sind, werden jetzt in Richtung Dow Jones wieder laufen, weil jetzt natürlich auch hier die wichtigsten Werte drin sind in der Welt. Ne? Und ich glaube, da sollte man sich mal durchforsten. Vielleicht, wenn ich die Zeit habe, werde ich am Montag einen Chartcheck machen, Special Dow Jones-Werte. Geh da mal durch, wo man gerade wieder einsteigen kann, wo nicht oder wo man vielleicht mal rüber guckt. Travelers hätte ich mitgebracht als Versicherer. Finde ich, stehen gut da. Gute Bewertung, toller Dividendenwachstumswert, toller Wachstumswert. Ja, und Versicherung ist ja keine Frage, gehen ja immer, ne? Wenn man da einen sucht, ist Travelers gerade einer von einigen spannenden Titeln im Dow Jones.
So, jetzt, heute heiß angekündigt, das Unternehmen, was ich mitgebracht heißt Atkore, A-T-K-O-R-E geschrieben. Habe ich so vorher noch nie gehört. Und sie sind auch jetzt kein kleines Unternehmen. Sie haben eine Market Cap von 5,5 Milliarden US-Dollar. Und wenn man auf die Webseite guckt, was machen sie? Rohre. Ja, also Pipes, Rohre, sie machen Zäune. Und das alles für industrielle Kunden, aber auch natürlich für den Haushalt, für Bau, also Häuslebauer sozusagen. Und ich finde es super spannend. Da dachte ich mir, holt man den ganzen Kram nicht einfach aus China? Aber hier ist das Problem, die Lieferzeiten, und die fressen dann auch wieder die Kosten. Und somit sind sie auch sehr, sehr kompetitiv. Und Marcel, man soll ja kaufen, wenn es langweilig ist, wenn keiner darüber spricht. Und die Aktie hat 64% zugelegt. Nichtsdestotrotz hat sie eine Bewertung von einem 8er KGV. Jetzt werden Leute sagen, oh, zyklisch. Diese Aktie hat 563% in den letzten 5 Jahren gemacht. Also unfassbar. Und man muss jetzt einfach sagen, Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen seine Umsätze konstant halten wird. Die Nettomarge liegt auch konstant, eigentlich immer über 20%. Und sie sollen es auch eigentlich schaffen, die Gewinne eigentlich zu halten. Ich glaube nicht, dass sie so einbrechen werden. Muss man sich vielleicht nochmal ein bisschen tiefer mit beschäftigen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat man hier vielleicht wirklich ein KGV-Schnäppchen. Und diese Produkte, sie fallen halt, und das sagen sie selber, in der Preiskalkulation der Hausbauer, der großen Unternehmen, fallen Plastikrohre oder verschiedene Leitungskabel. die fallen halt einfach in die Preiskalkulation nicht wirklich rein. Also du versuchst eher bei größeren Ausgaben zu sparen als bei kleineren. Und ich glaube, das zeigt einfach auch die Marge. Ja, von 20%. Die Cashflows, die steigen, die sprudeln, das Unternehmen ist profitabel. Mir gefällt's.
Ja, ich habe sogar ein bisschen Fantasie sogar dabei. Ja, wenn man auf die Webseite mal schaut, bei AdCore hat man bei den Produkten und Märkten
Products and Services?
Genau, da hat man bei den Märkten auch Rechenzentren und Telekommunikation. Ah. Und gerade bei dem Thema Rechenzentren scheinen sie hier einen echten Wachstumsmarkt gefunden zu haben, weil vom Boden bis zur Decke brauchen sie oder bieten sie eine breite Palette von Rechenzentrumslösungen.
Ja.
Und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, warum man, ich sag mal, in den letzten Jahren im Umsatz schon ganz schön Gas gegeben hat, auch im Gewinn. Vielleicht ebbt das ein Ticken ab, kann durchaus sein, aufgrund der höheren Zinsen, dass Investitionsquoten da sind. Aber letzten Endes ist das Thema ja auch bald durch mit der Zinserhöhung. Insofern könnte es sein, dass man hier vielleicht sogar fundamental eine gute Chance hat, dass vielleicht auch die Analystenerwartungen überboten werden bei den Quartalszahlen. Muss man auf dem Schirm haben. Aber ansonsten befindet sich trotzdem die Aktie eigentlich als Dauerläufer in einer recht guten Position nahe des Allzeithochs.
Sie nehmen auch, sie machen auch Übernahmen. Also ich finde es ziemlich interessant.
Ja,
sollte und man mal. Eigentlich in jedem Gebäude sind Rohre verbaut und Leitungen.
Sollten.
Ja.
Bestenfalls sollten.
Sie haben einen Markt, ja, das ist ganz interessant, von 3,9 Milliarden. Also das ist ihr Umsatz und sie sagen, der TAM ist 40 Milliarden und mehr. Und Sie haben es auch geschafft, ihre EBITDA-Marge von 15,1% im Jahr 2017 auf 34,8% zu steigern. Trotz Relieferfähigkeiten, Schwierigkeiten, Rohstoffe etc. Deswegen glaube ich, könnte man hier vielleicht ein richtiges Value-Schnäppchen einfach auch machen.
Ja.
Schreibt uns mal in die Kommentare,
was ihr davon haltet. Ich habe noch ein was ganz noch kurz. Es tut mir leid, auch wenn wir vielleicht Überlänge heute haben.
1,33.
Oh, es tut mir super leid, aber es ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, weil manche sind investiert und ich glaube auch die Community wird es interessieren. Steico. Wir sind ja auch eigentlich von dem Geschäftsmodell schon eher positiv zukunftsfähig. Das Geschäftsmodell bei Steico, bitte aufpassen.
-15%
heute
ich und paschiert.
Gestern ja auch schon 10. Und da kam jetzt eben die Senkung der Geschäftsausblicke, der Prognose, die waren 15% Umsatzeinbruch wird man haben. Auch in der Gewinnseite wird das doch unter Druck geraten und deswegen versucht das Management jetzt, ich sag mal, so gewisse Hebel zu ziehen, um hier auch finanziell weiterhin gut agieren zu können. Der Abwärtstrend weiter natürlich intakt, aufpassen, noch nicht in dieses fallende Messer greifen. Wo das endet, ist schwierig zu sagen, denn es wurden sehr viele Unterstützungen gerissen, jetzt so im Laufe des Donnerstags auch nochmal. Aufpassen, dass es hier nicht noch weiter runtergeht, dass man hier zu früh reingeht. Auch die 27 Euro sind durchaus realistisch. Das vielleicht schon mal zum Mitgeben, einfach für diejenigen, die hier Interesse haben, weil es auch billig aussieht natürlich in der Bewertung.
50% in einem Jahr ist kein gutes Zeichen.
Ja, also kann passieren, aber ist natürlich hier hart und hat auch Gründe. Das darf man auch nicht. Also es ist nicht eine Übertreibung des Marktes, sondern es ist erstmal mit der geringeren Guidance zu rechnen, was natürlich dann auch die fundamentalen Daten in die Höhe treibt. Aufpassen also.
Jetzt machen wir weiter mit den Quartalszahlen nächste Woche. Wie sieht's aus? Wird's besser?
Ja, wir haben Prosus-Zahlen am Dienstag. Es wird berichten am Mittwoch General Mills zum Beispiel. Micron wird den Halbleitersektor wieder unter Druck setzen, wie immer. Paychex wird Vormittag am Donnerstag berichten. H&M ist mit dabei. Am Abend dann die Zahlen von Nike, ganz klassisch, relativ spät. Und Constellation Brands am Freitag. Dann war es das auch an dieser Seite. Und es gibt auch Dividenden, lieber Philipp.
Natürlich. Am Montag. Ah, Shell, die erhöhte Dividende. Ja, die Gewinne sprudeln. Suncor wird bezahlen am Dienstag. Die United Health Group, die CME Group und die Strabag am Mittwoch. Halliburton, Xylem, Steris, Mainst Capital Corporation und Steico.
Ja.
Am Donnerstag Gilead, Goldman Sachs, Public Storage und auch die T. Rowe Price Group. Am Freitag PepsiCo, Nvidia, Broadcom, Union Pacific, Canadian National Railway, die ICE, Marriott und Trane Technologies sowie verschiedene andere Unternehmen. Brookfield, also Domino's, also nächste Woche Freitag gibt es hier richtig was ins Depot.
Ja, lange Folge.
Verrechnungskonto. Lange Folge.
Danke fürs Zuhören.
27,5 Grad. Wir haben ziemlich einen natürlichen Glow bekommen.
Aber es gab auch viel zu erzählen heute.
Gab viel zu erzählen. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf.
Bitte.
Und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.
Die von uns bereitgestellten Inhalte sind keine Handlungsempfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Garantie, Zusicherung oder sonstige Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Weitere Informationen zu unserem Disclaimer findest du auf www.modernvalueinvesting.de/disclaimer oder auch in den Shownotes.